Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 38. Folge von Eigengoal, eurem Gümmeler-Podcast. Hier sind wieder der Mürg.
Hallo.
Und der Philipp.
Hallo Vater.
Und ich, der Omar. Hola. Aber halt, das hätte doch nicht nach dem Mürg getönt.
Schon wieder etwas komisch.
Ja, hey. Nein, das Mal haben wir den Miro Schmid bei uns in unserer Runde als Vertretung vom Mürg, solange der nicht rum ist. Herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat.
Hallo zusammen. Danke vielmals, dass ich hier sein darf.
Ja, in dem Fall. All auf die Velos und los.
Vorhand von Federer auf der Linie. Das war's.
So, meine Herren, Folge Nummer 38. Ja, das 38. Was ist das für eine Zahl für euch? Mit was könnt ihr diese Zahl verbinden?
Wie gesagt, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, es wird immer schwieriger. Mhm. Aber es gibt im Fußball, habe ich jemanden gefunden. Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb, Marco Bürki, wo es vor drei Jahren, jetzt schon in die USA gewechselt ist, dort zu einem neuen MLS-Club. Dort beim BVB als grosser Nachfolger von Roman Weidenfelder als 38 getragen, für 4 Jahre insgesamt. Und man vergisst immer wieder, wie stark er eigentlich war. Mhm. Er hat seine Patzer drin, aber er war eigentlich brutal starker Goalie.
Ja, also in der Nazi hat er es eigentlich auch immer schwer gehabt.
Die Schweiz ist schwierig.
Ja, also die Schweiz ist ja allgemein bekannt, dass sie gute Goalies hervorbringen, sei es jetzt im Fußball oder im Hockey. Und ja, man hat jetzt einfach dort einen schweren Stand gehabt. Und Roman Bürki ist ja halt immer ein bisschen so das Nummer 3, 2 gewesen. Ja, aber so starker Goalie.
Ja. GC-Bub, oder?
GC-Bub. Ich habe tatsächlich 2 hergefunden. Und zwar im Hockey. Auch dort war es ein bisschen schwieriger gewesen. Aber Thomas Ziegler ist drafted worden in der 9. Runde von der Tampa Bay Lightning. Hat beim ZSC und auch beim SCB gespielt. Und jetzt etwas, wo sich der Philipp sicher den Kopf gekratzt hat, als ich das auf unserem Formular aufgeschrieben habe. Der Lionel Messi. Und wieso jetzt 38? Heute ist der 24.06. Vor 38 Jahren ist der Lionel Messi auf die Welt gekommen. Ah. Happy Birthday!
Krass!
So alt, ey. Das ja, ist
genau. Krass, Zauberflo, der jetzt bei Inter Miami ist.
Ich hätte gerade zuerst gedacht, hätte er echt so, als er so 17, 18 war und sein Debüt gehabt, hat es 38 getragen. Wahrscheinlich im ersten Jahr oder so.
Oder vielleicht hat er einfach Schuhgröße 38 bei seiner Körpergröße.
Eher 37.
Oder so. Ja. Nein, gute Themen. Haben wir heute noch vorbereitet.
Warte mal schnell, Miro, hast du auch noch das 38?
Ja, voll, ich habe das 38 auch. Und zwar habe ich in ein paar Tagen Zeitfahrschweizer Meisterschaft und habe dort am 13.38 meinen Start und freue mich voll auf das Rennen.
Ja, voll, voll passend wieder mal. Ja, also wie ihr gehört, es geht um Velofahren. Mhm. Da kommen wir jetzt gerade dazu.
Genau, aber zuerst mal gehen wir noch ein bisschen zurück. Feedback. Was haben wir da bekommen?
Hey, ja, wir haben das Feedback, und zwar zu der Folge 35 mit dem Parabob-Sportler, Jonas Frey, haben wir einen aufmerksamen Hörer gehabt, der uns 3-mal sozusagen korrigiert hat. er war auch selber schon mal hier und hat über das Boxen geredet. In dem Sinne, danke Colin.
Merci Colin.
Ich hoffe, du hörst es jetzt gut. Wir haben 3-mal vergessen, den Phrasenpauli zu füttern.
Jawohl.
Das ist jetzt mit dem nachher geholt, würde ich sagen.
Und ich glaube, wir müssen jetzt noch einmal füttern, einfach sicherheitshalber, falls wir wieder etwas vergessen und du uns dann darauf aufmerksam machst.
Also sind wir bei plus 1 jetzt.
Ja, genau. Okay. Wir haben sicher schon wieder vergessen, ein paar Sachen drum. Wir behalten das mal jetzt so. Ja, und sonst ist, glaube ich, nicht mehr gross feedbackmässig gekommen. Ich glaube, wir können da so weiterfahren und zu unserem Hauptthema kommen.
Ja.
Und das wäre Töffli fahren.
Nein, nicht wirklich.
Nein,
das haben wir jetzt vorher gerade im Vorgespräch kurz besprochen. Es ist eigentlich verwandt, also verwandt, die Lehre war eigentlich verwandt.
Mhm. Genau, ja. Ich habe die Lehre als Velomech gemacht, Zweiradmechaniker. Und bei mir im ersten Lehrjahr war es noch wirklich so, dass ja, wir auch einen Töffelmech dabei hatten. Ist dann aber nachher im zweiten Lehrjahr abgeschafft worden. Also nachher ist es wie zum als Eis gemacht worden und dann konnte man nur noch den Velomech machen.
Ja. Genau. Also, die Lehre ist abgeschafft worden, nicht der Lehrling. Nicht
genau, nein, nicht falsch verstanden.
Ja, aber jetzt denken ihr euch da bestimmt, ja, wer ist denn der Miro? Wer ist jetzt da der berühmte Töffli Velomech, der da bei uns zu Gast ist?
Hey, ja, auf deiner Homepage steht ein Satz, der mich fasziniert hat. Ich tue kurz vorlesen. Das Zusammenspiel Mensch und Maschine, bei dem der Mensch zur Maschine werden kann, faszinierte mich schon als kleiner Junge, sodass mich das Radsportfieber gepackt hat. Mein Ziel ist, seitdem Radprofi zu werden.
Genau, ja. Ja, mich hat es einfach extrem fasziniert, wie man wirklich mit viel Training und ja, auch mit dem Ehrgeiz sich kann trainieren, auf ein gewisses Ziel herarbeiten und dabei wirklich ja, fast schon ein bisschen zur Maschine wird. Mhm. Wenn ich mich überlege, ich durfte auch schon jenstes Etappenrennen fahren mit der Nationalmannschaft zusammen bei den Junioren und dort ja, wirklich jeden Tag auf dem Velo bist und irgendwie Hunderte von Kilometern jede Etappe abfährst und dann am Schluss immer noch voll, ja, einfach voll einen Spurt raushaust. Mhm. Und das auch noch nach irgendwie 7 Tagen, ist natürlich schon eindrücklich, ist schon, und ja, ist mega faszinierend.
Ja, und auch, wie du da erwähnst, eben, das Material gehört dir eigentlich auch so ein bisschen dazu, oder? Gerade in der heutigen Zeit, wo es noch viel extremer geworden ist, ich glaube, da können wir vielleicht noch kurz dazu kommen.
Mega.
Was das ausmacht. Aber da würde ich sagen, kurz zu dir. Willst du dich kurz vorstellen?
Genau, ja. Ich bin der Miro Schmid, bin jetzt 21, habe am 22.04.2004 Geburtstag, oder bin auf die Welt gekommen. Wohne jetzt seit 1,5 Jahren hier in der Schweiz und bin vor in Cham, habe ich gewohnt. Bin dort auch jetzt immer noch im Veloclub, der RMV Cham Hagedorn, wo ich jetzt seit ja, gleich 10 Jahre dort im Veloclub bin und so eigentlich ein bisschen, ja, zum Radsport gefunden habe. Und dann dort auch, ja, die ganze, ich sage jetzt, Velo-Ausbildung hatte auf dem Velo, das ganze Handling und alles gelernt, Taktik und alles. Aufs Velofahren bin ich eigentlich gekommen durch den Grossvater und den Vater, weil der Grossvater ist früher schon Rennen gefahren. Vor allem aber Kriterium, das sind eigentlich Rennen, wo, ja, ich sage jetzt, die gehen eine Stunde lang und die Strecke ist ein Kilometer, wo du meistens auf einem Rundkurs dann absolvierst.
Kennt man heute auch nicht mehr so, es war bis in den 60er, 70er Jahren vielleicht noch so ein bisschen aktiv gewesen.
Genau, ja, wirklich. Und er erzählt jetzt auch natürlich viel, eben am Wochenende hast du zum Teil können auswählen, wo du hast welches Kriterium fahren. Und ich meine, jetzt dieses Jahr habe ich bis jetzt zwei Kriterien gehabt, eins in Liechtenstein und eins in Affoltern, hier in der Schweiz. Und von dem her, ja, eben, die Rennen werden immer weniger. Aber darum ist es natürlich für mich umso kühler, dass ich das kann ausführen kann und gerade hier bei uns in der Schweiz so eine schöne Trainingsgegend habe.
Ja. Gerade zu diesem Training, oder? Was bist du für ein Fahrertyp? Bist du Bergfahrer, bist du Sprinter? Ich habe so ein bisschen auf Pro Cycling Stats deine Resultate angeschaut und habe das Gefühl gehabt, mal sprinten kannst du, glaube ich, schon noch.
Ja, das ist definitiv so. Ja, ich denke, irgendwie ist mir das ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Die Schnellkraft ist bei mir sicher relativ gut, würde ich sagen. Eben gerade so Sprintetappen liegen mir natürlich extrem gut. Ja, weil ich einfach ja, ich bin sehr schnell kräftig bin. Längere Sprints, wo höher aufgehen, weil ich doch eigentlich für einen Sprinter relativ klein und leicht bin. Ich bin jetzt nicht so extrem muskulös gebaut. Liegen mir extrem gut, wenn es ein bisschen höher aufgeht, Zielgerade. Und ja, von dem her mega cool. Bin jetzt aber auch mega dran am Arbeiten, dass ich besser noch höher darauf komme, also ein besserer Bergfahrer wird, weil es natürlich auch relativ ja, wichtig ist, gerade in einem Etappenrennen, wo wirklich mehrere Tage hintereinander rennen fährst, wo halt ja, wirklich viele Berge drinnen haben, die meisten Etappenrennen und auch harte Berge, wo dann halt wirklich die schweren Sprinter schon abgehängt werden. Ja. Und dort sehe ich ein bisschen meinen Vorteil, weil dass ich halt eher leicht bin. Genau. Dass ich über die Berge reinkomme und dann am Schluss einfach nur den Sprint aus einer Gruppe, aus einer kleineren Gruppe rauskutze. Genau.
Also nicht so, sag jetzt eben, die den Radsport kennen, so die ganz schweren Sprinter von früher, gibt es auch nicht mehr eigentlich so, wie ein anderer Greipel. Das waren früher riesige Möcke gewesen, auch.
Genau, ja, mega.
Und heute jetzt gerade so, wenn ich an Mats Pedersen denke, der genau so war, kann man eher machen. Ja. Er ist ein extrem starker Sprinter. Er ist zwar eigentlich auch noch relativ stark gebaut, aber er kommt extrem gut über die Berge rein. Und das ist schon, und gerade heute, wo die Velorennen viel weniger, es gibt immer viel weniger Sprinterrennen, also genau, man versucht es ein bisschen attraktiv für den Zuschauer zu machen, für Velofahrer selber weiss ich nicht, ob es so ist. Aber jetzt gerade zum Beispiel eben, es gibt mehrere Rennen, wo man vorher einen Hügel gemacht hat, macht man heute, überfahrt man den Hügel dreimal, weil es einfach mehr Zensur noch gibt, das ist für den Zuschauer attraktiver.
Mega.
Ja.
Darf ich noch ganz frech fragen? Du bist 1,74 gross. Mhm. Wie schwer bist du?
Jetzt aktuell in meiner Wettkampfphase oder meinem Wettkampfgewicht bin ich jetzt 62 Kilo. Mhm. Da bin ich jetzt auch recht runtergekommen mit dem Gewicht, weil ich doch bis letztes Jahr noch 66 war. Und habe jetzt doch über den Winter relativ aufs Gewicht noch geschaut. Eben gerade auch mit dem Schwerpunkt, dass ich besser über die Höhe reinkomme. Dort hatte ich ein bisschen Sorgen gehabt, dass ich meinen guten Sprint verliere. Mhm. Hat sich aber jetzt doch in den paar Rennen, die ich schon dieses Jahr hatte, bewahrheitet, dass es nicht so ist und dass ich meine Schnellkraft immer noch habe.
Wie viel Mut braucht so ein Sprint? Ich bin erst kürzlich jetzt durch den Swiss-Etappe in Küsnacht schauen. Ich
schon wollte sagen, das bin jetzt kürzlich selber gesprintet.
Ja, ich bin abgefahren. Es hat das mal kein Massensprint dort gegeben und gleich sind Alaphilippe, Wockler und wer ist noch gewesen? Ah, Romain Grégoire war vorher.
Der war vorher, genau.
Der Tisch Benno, glaube ich, war noch in dieser Gruppe gewesen. Die haben den 3er-Sprint ausgeführt. Ja. Und in dem Nassen, der hohe Speed, den die drauf hatten, also wer das noch nie live gesehen hat. Und jedes Mal, ich bin schon bei dir das Radrennen geschaut, jedes Mal, das fasziniert mich, das ist so abartig schnell.
Ja, es ist wirklich, also manchmal kann ich selber nicht glauben, wie schnell dass wir die Rennen fahren. Oder gerade vor allem auch die Finale, weil es eben, je nachdem, was für eine Strecke oder eine Zielankunft ist, wir mit so einem Schuss wirklich kommen ins Ziel. Ich denke, ein Stück weit kann man es auch relativ gut ausblenden, weil ja, eben, ich bin mittlerweile so viele Rennen schon gefahren. Da ist sicher auch ein bisschen die Erfahrung, aber ich sage, irgendwo im Hinterkopf ist natürlich, hat man die Gedanken gleich immer, es könnte echt das und das passieren, aber es muss man wie auf die Seite drängen oder einfach voll. In dem Moment habe ich auch gar nicht irgendwie etwas grossartiges Gedanken im Kopf, sondern wirklich einfach voll auf die Ziellinie den Fokus und so schnell wie möglich über die Ziellinie hineinsprinten.
So einen schweren Sturz hast du auch schon gehabt?
Ja, tatsächlich schon ein paar. Meine Knie haben doch schon das ein oder andere abbekommen. Ich hatte mal einen recht schweren Sturz in Deutschland, an der Saarland-Rundfahrt mit den Nazi, wo wir waren, als Juniorenrennen. Eigentlich ein Nations Cup-Rennen ist das. Das ist eigentlich so ein bisschen das Grösste bei den Junioren, was es gibt. Und dort habe ich wirklich irgendwie auf der ersten Etappe, 10 Kilometer vor dem Ziel, ist der vordere Mal vor mir ein Schwede ist umgekehrt. Ich konnte nichts mehr machen. Wir sind mit 50 durchs Dorf durch. Und nachher bin ich gelegen und wirklich die Hüfte relativ schwer verletzt gehabt und Fingernagel abgerissen und ist dann schon ein bisschen gröber gewesen. Ja. Und eben halt natürlich überall die Schürfungen am ganzen Körper, Schultern, Knie, Hüfte, wirklich aber alles.
Da kommt auch alles weg dann, oder?
Ja, also die Tapete ist komplett weg.
Das ist krass.
Ja, weil man hat halt wirklich einfach nichts da. Es ist irgendwie ein Hauch von ganz feinem Stoff, den man anhat. Und gerade eben auch, wie wir vorher schon angetönt haben, mit dem Material, das immer schneller wird. Wir sind so schnell unterwegs, schon eben, wenn ich denke, die Junioren zum Teil. Und jetzt bei uns, die U23-Rennen sind noch schneller. Nachher Profi sowieso. Mhm. Eben, es mag halt einfach gar nichts verleiden. Und dann, gehört, ich sage jetzt, ein Stück weit ist es halt leider so im Radsport. Eben, ein gewisses Risiko fährt immer mit. Mhm. Aber sonst, Ich hatte mal noch das Handgelenk gebrochen. Dort hatte ich aber einen Autounfall. Also das Auto ist bei mir in Kreislinie gefahren, obwohl es keinen Vortritt hatte. Und dann ja, habe ich dort das Handgelenk gebrochen. Aber sonst zum Glück wirklich Holz anlangen habe ich noch nicht gehabt. Schlimmeres.
Hast du denn durch die Unfälle irgendwann irgendeinen Unterbruch gehabt in den Rennen? Oder hast du einfach gesagt, okay, das ist jetzt einfach Fläschchen drauf, blöd gesagt, und ein Tablett nehmen und weiterfahren? Oder?
Ja, also ich sage jetzt, gerade zum Beispiel dort in Deutschland oder der Saarland-Rundfahrt, dann ist halt wirklich, weil es der erste Tag war, ist einfach das Teamauto ist von hinten zu fahren gekommen, der Teamchef hinten, also der Nazi-Trainer, will rausgeben, zack drauf und hoppla weiter, so schnell wie möglich ins Ziel.
So krass, ey.
Okay.
Und dann eigentlich ja wirklich mehr oder weniger die Schmerzen spürst du dann meistens erst, wenn du wirklich wieder auf dem Velo hockst und eigentlich so ein bisschen, blöd gesagt, wieder Ruhe einkehrt, weil du einfach nur noch ja, fokussiert bist aufs Trampen und irgendwie so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Und ja, nachher, klar, sobald du im Ziel bist und so ein bisschen das Adrenalin und alles nachlässt, dann merkst du halt, Scheiße, ja, mal, es ist wirklich, ist doch ein bisschen schlimmer. Und dann ist halt eben gerade im Etappenrennen, wo du wirklich von Tag zu Tag musst überleben. Vor allem auch natürlich der ganze Schlaf leidet darunter. Weil eben, du bist überall aufgeschürft, du weißt nicht mehr, wie liegen im Bett am Abend, wenn du musst schlafen musst. Und das ist natürlich, das merkst du dann schon, es raubt dir auch recht Schlaf und alles. Und dass du so gleich wieder am nächsten Tag voll fit bist, ja, musst schon bereit sein.
Ja, es rührt auch den ganzen Zyklus ein bisschen durcheinander, oder? Normalerweise hörst du ja auf, gehst nachher irgendwie ausfahren, nehme ich jetzt mal an. Und dann gehst du irgendwo essen und dann Massage Ruhephase, und so Massage und so. Und jetzt musst du dich noch irgendwo verarzten vorher. Und das ja, raubt natürlich wahrscheinlich auch einige Zeit, Stunden, was auch immer, wo dir dann nachher hinten raus fehlen. Und das ist dann, ja.
Mega.
Jetzt schnell, aber du bist aber noch nicht Profi eigentlich. Also du lebst jetzt gerade schon wie ein Profi, oder?
Genau, ja.
Also aber du hast noch kein Team aktuell.
Ja, genau.
Du fährst noch für einen Veloclub Kamhagen-Dorn eigentlich.
Ja, ich bin dort dann angemeldet im Veloclub. Fahre aber mit meinen eigenen Sponsoren-Trikots, ja, wo ich mit Assos zusammen designt habe. Wo ich wirklich hier aus der Region ganz viele Firmen angefragt habe, ja, ob sie mich unterstützen. Und bin jetzt auch mega froh, dass ich doch ein paar gefunden habe, die wirklich mich so tatkräftig unterstützen auf meinem Weg.
Wirklich mega viel. Also ich habe auf der Homepage gesehen, richtig viel. Also
ja.
Hat mich wirklich auch beeindruckt. Das braucht ja dann auch Energie und Zeit, in das zu investieren, oder?
Mega, ja. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich habe mit dem angefangen, als ich im letzten Lehrjahr war, im 23. Und dort sowieso natürlich gerade noch mit dem ganzen LAP-Stress und alles, der Leistungssport und nachher noch dazu Sponsoren suchen, Sponsorendossier zu machen und nachher wirklich einfach eine Firma nach dem anderen abklappern und fragen, hey, was meint ihr, würdet ihr mich unterstützen? Ich bin ein junger Athlet aus der Region. Braucht extrem viel Zeit und vor allem am Anfang auch mega viel Mut, weil ich so etwas machst du eigentlich, ich sage jetzt in meinem Alter, nicht. Und dann, lernst du natürlich dazu, aber auch immer wieder mega viel. Und ich sage, ich konnte mega viel profitieren durch das. Auch selber eine Webseite gestalten, eben auch Geschäftsbriefe, wie schicke ich nachher die Rechnungen und alles. Der Umgang mit den Sponsoren und den Firmen. Ja, lernst natürlich mega viel dazu.
Du bist einfach ein Einmannbetrieb.
Voll, ja. Also eigentlich kannst du sagen, ich bin eine kleine Firma, die schaut.
Wenn du jetzt aber an ein Rennen gehst, du fährst jetzt Alex Elite-Rennen eigentlich, oder?
Genau, ja.
Das ist eigentlich das Höchste, was man fahren kann, wenn man nicht Profi ist.
Ja.
Wie ist denn das eben, du bist am Weltclub KM Hagedorn angeschossen, hätten die Alex auch ein Teamout oder wie muss man sich das vorstellen bei den Elite-Rennen?
Also die Elite-Rennen die sind eigentlich vor allem wirklich so ein bisschen, jetzt gerade bei uns in der Schweiz sind die nationalen Teams, wo Teamautos dabei haben. Wenn du jetzt aber so unterwegs bist wie ich als Einzelfahrer, dann kannst du kein Teamauto mitgeben. Dann hast du entweder die Möglichkeit, dass dein Material, also ich sage jetzt Ersatzrad oder das ganze Velo im neutralen Serviceauto darfst mitgeben. Das ist dann aber das Hinderste, je nachdem, im Rennen. Und dann hast du halt durch da ein bisschen einen Nachteil. Oder bei mir war jetzt das Glück, ich habe jetzt, weil ich doch recht gute Kontakte zu den einen oder anderen Teams habe, habe ich jetzt auch dort können, mein Ersatzvelo mitgeben. Mhm. Und dann so bin ich eigentlich schon ein bisschen wie professioneller ein Stück weit aufgestellt und habe einfach den Support, wenn irgendetwas wäre. Aber sonst an der Rennen sind immer der Vater ist immer dabei, Grosseltern kommen viel an der Rennen, die Freundin ist praktisch an jedem Rennen dabei, die mich so unterstützt, vor allem auch in der Verpflegungszone. Genau, wo wir dort Bidos geben. Eben jetzt gerade das letzte Rennen, das ich hatte, habe ich in Gippingen extrem warm. Dort geben sie mir Eis und Gels und ja, ist natürlich unverzichtbar so etwas. Genau.
Der GP Gippingen bist du gefahren, in dem Fall, oder?
Ja, genau. Aber das U23-Rennen.
U23-Rennen, okay.
Genau. Ist ja gleichzeitig ein Bundesliga-Rennen. Mhm. Also in Deutschland ist es so wie eine Rennserie. Von irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube 10 Rennen sind es im Gesamten. Ja. Wo nachher wirklich ja, aus ganz Deutschland fahren können. Ja. Und das ist jetzt in Gippingen, ist eins davon gewesen, wo ich auch gefahren bin. Ist mega cool gewesen. Der Hauptsponsor von mir, Syngas, der wohnt in Gippingen. Ja. Und das ist natürlich für mich wie fast ein Heimrennen gewesen. Genau. Und ist mir leider nicht so gut gelaufen. Ich hatte mega zu kämpfen mit der Hitze. Bin vor 2 Wochen im Höhentrainingslager gewesen und nachher am Abend wirklich direkt nach dem Rennen geht wieder rauf in die Höhe, in Bernina Pass rauf, wo ich mich jetzt die letzten 3 Wochen auf die Schweizer Meisterschaft vorbereitet habe, wo jetzt dann ansteht. Habe jetzt am Donnerstag das Ziel gefahren und nachher Sonntag das Elite-Rennen und eine Woche später nachher das U23-Rennen. Und ja, durch das hatte ich natürlich mega mit der Hitze kämpfen gehabt, weil es bei uns im Berg oben nicht so warm war. Genau. Habe leider das Rennen aufgeben, aber habe trotzdem ein recht gutes Gefühl gehabt während dem Rennen. Auch die Beine waren super gewesen und es war ein super Training gewesen für mich jetzt so für die Schweizer Meisterschaft. Ja.
Darf ich da noch schnell reingrätschen? Jetzt sind recht viele Begriffe gefallen, wie zum Beispiel Bundesliga, Elite, Nations Cup, Continental, U23 und so. Jetzt für jemanden, der sich nur mit Velofahren, also gar nicht auskennt, kann man das irgendwie, kannst du es ein bisschen erklären, wie das ganze System geht? Weil in meinem Kopf ist das schon wieder wie das scheiß FIS-System, wo der FIDE Dings, Tafeln erklärt hat und mir da völlig einen Tilt im Kopf gehabt.
Genau, ja. Also es ist eigentlich wirklich so, am Anfang hast du ganz klassisch die Nachwuchskategorien, wie ich sage jetzt im Fußball U15, U17, U19. Nachher geht es in die U23 über. Und die U23 ist eigentlich so ein bisschen wie dort die Kategorie, da sind nachher 4 Jahrgänge zusammen, wo sich dann rauskristallisiert, wirst du Profi oder nicht, hörst du auf oder ja, machst du nachher einfach als Hobby-Amateurfahrer weiter und nachher, wenn du dann wirklich den nächsten Schritt kannst machen kannst, dann kommst du in die Conti-Stufe, das ist eigentlich der Continental, das ist die dritthöchste Stufe, die kannst du im Radsport. Eins über dem ist nachher die Pro Conti. Also das ist jetzt zum Beispiel unser Schweizer Team Tudor, ist Pro Conti momentan. Die sind jetzt aber am Kämpfen, weil es gibt wie ein Punktesystem nachher für die oberste Liga, für die World Tour. Und dort ist nachher wie wenn du irgendwie, ich sage jetzt bei Real Madrid im Fußball würdest spielen.
Jumbo Visma.
Genau, Jumbo Visma.
Also nein, Visma Liseberg, Entschuldigung, heisst ja nicht mehr Jumbo Visma, aber Visma. Oder
Visma Liseberg.
Visma Liseberg, genau.
So. Und dort ist aber natürlich Jahr für Jahr ist ein Kampf drum, weil nur die besten Teams kommen dort rein. Und jedes Rennen gibt Punkte für die Teamwertung. Und Ende Jahr wird das halt, ja, wird nachher wirklich berücksichtigt, welches Team hat die meisten Punkte und dann kommen einfach die besten Teams in die World Tour. Dort hast du halt auch die meiste Aufmerksamkeit, die meisten Medien und alles, die grössten Rennen, die du ja, so kannst fahren und nachher halt durch das auch das grösste Interesse der Sponsoren und ja, der Zuschauer, der Fans. Ich sage jetzt in dem Bereich, wo ich bin jetzt gerade noch eins unter Continental, bin jetzt aber am schauen, dass ich für nächstes Jahr in die Stufen rauf kann wechseln, ins Continental-Team. Ab dort kommst du dann meistens schon alle über. Es ist zwar noch nicht viel, es sind eigentlich ja, Meistens sind es einfach Spesen oder wie eine Entschädigung. Und nachher erst dann ab dem nächsten Schritt, also der zweithöchste, nachher pro Conti, wo du dann wirklich Lohn überkommst. Wirklich. Genau.
Aber man kann sich das vorstellen wie eine Liga eigentlich, wirklich im Fußball.
Genau,
also gibt es wirklich Auf- und Absteiger?
Ja.
In dem Sinn. Ja. Ah, okay, das ist auch nicht sehr gut.
Genau.
Oder interessant, ja.
Aber wenn ich jetzt ein UCI World Tour Team bin, dann sind 17 Teams, meinte ich, 18 aktuell.
Das Brückli, Plättli-Föhn-Team.
Nein, so, okay. Jetzt eben zum Beispiel Angers d'Auxerre und all die grossen klassischen Teams, Cofidis und so weiter, und die fahren, die werden automatisch durch die France eingeladen, den Giro d'Italia, die Vuelta España, Paris-Roubaix und so, oder Tour de Suisse, Tour de Romandie und so weiter. Es gibt ganz viele Rennen dort schon. Das sind wahrscheinlich 30, 40 Rennen, wenn nicht mehr wahrscheinlich, wo du automatisch auch gehst. Und die können ja auch zum Beispiel die Wildcard vergeben, wie wir jetzt das in der Tour de Suisse gesehen haben, wo Tudor und Q36.5 zum Beispiel eingeladen gewesen sind. Und das sind dann meistens Teams eben aus der unteren Liga, dass die auch mal eine Chance haben, dort oben mitzufahren. Jetzt gerade bei einem Team Tudor. Ich meine, Giro d'Italia sind mit Michael Storer 10. im Gesamtklassement geworden. Die sind nicht so schlecht. Also die sind eigentlich...
Nein, wirklich, die fahren mit.
Brutal stark auch schon, oder?
Also es geht ja... 18 Teams, ist
das 18 richtig? Teams, ja.
Jawohl.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 17 oder 18 sind.
18.
Ja. Und unten sind es auch noch in dieser Kategorie sind es auch noch so viel. Und Continental ist noch eigentlich unbegrenzt, meinte ich mehr oder weniger.
Genau, ja.
Es gibt insgesamt, das habe ich gelesen, gibt es fast 200 Profi-Rad-Teams auf dieser Welt.
Ja.
Jetzt gerade wenn man so ein Continental-Team hat, die Schweiz aber keins eigentlich unten dran noch in der dritten Liga.
Sie haben das Nachwuchsteam von Tudor. Ja. Das ist ein Continental-Team.
Stimmt. Stimmt, ja.
Genau. Das ist ein Nachwuchsteam, ist aber eigentlich das einzige, das wir hier bei uns in der Schweiz haben. Und es ist halt auch, wenn du ein Continental-Team willst gründen, dann musst du eine Lizenz bei unserem Weltradsportverband kaufen. Ja. Und viele Teams können das finanziell einfach nicht, weil die Lizenz doch relativ viel kostet. Und klar, durch das bist du nachher auch, wirst du mehr eingeladen zu den Rennen. Aber eben, für viele ist es halt einfach nicht möglich.
Ja. Aber es gibt halt auch kleine Teams, wie ich weiss noch Vorarlberg, wo erst durch das Witz vor x Jahren gefahren ist, aber relativ klein inzwischen wieder ist. Gibt es aber immer noch, was sehr selten ist im Radsport, ein Team, das über 20 Jahre schon gleich heisst und so. Ja. Ist das Ziel, in so ein Sinne zum Beispiel zu kommen? Oder eher in ein U23-Team?
Also bei mir ist jetzt für...
Oder bist du offen für das, schlussendlich?
Ja, voll. Schlussendlich bin ich offen für alles, weil ich will weiterkommen. Ja. Einfach. Jetzt der nächste Schritt, den ich mache, ist, ich komme ins Nachwuchsteam von Q36.5. Ja. Das ist das Q36 Amax-Team. Das ist in Zürich stationiert. Mhm. Und das ist eigentlich so ein bisschen wie das Schweizer Nachwuchsteam, wirklich dann vom Profiteam. Mhm. Wir haben das Material und den Support schon vom Profiteam und haben jetzt doch ein paar Rennen, wo wir wirklich hier in der Schweiz fahren können. Und mit denen werde ich jetzt ab den Schweizer Meisterschaften unterwegs sein. Und denke, ist ein super Schritt in die richtige Richtung. Und ja, nachher ist klar, eben einen Schritt weiter zu kommen aufs Conti-Niveau und dann noch weiter.
Noch weiter. Genau. Es ist ja auch interessant, du kannst von dem Team, das ist ja dann wie eine Art Reservemannschaft eigentlich, oder?
Ja.
Wir dürfen je nach Renntyp dürfen wir auch Fahrer von dort unten aufholen, um mal oben testen, was auch immer. Ich weiss nicht, früher war das immer ab dem Herbst, haben wir unbegrenzte Fahrer testen lassen. Ich glaube, heute ist es lizenziert auf ein oder zwei pro Rennen. Kommt aber darauf an, was für ein Rennen, ob es eine Tour de France, eine Tour de Suisse und so weiter.
Also ein Farmteam eigentlich.
Ein Farmteam, genau. Ja. Durch das macht ja die Chance auch wieder grösser, oder? Dass man so sich kann zeigen kann, gerade im Radsport. Oder?
Genau, mega. Und das ist natürlich auch meine Hoffnung, dass ich jetzt wirklich mit den Rennen, die ich doch schon fahren konnte, mit diesen guten Resultaten und mit den kommenden Rennen, dass ich dort super Resultate herausfahren kann und dann auch gesehen wird vom Profiteam, dass ich dort schon die Chance bekomme, an die einzelnen Rennen mit dem Profiteam mitgehen können und dort wirklich meine Leistung zu zeigen und mein Potenzial.
Ich habe gesehen, du bist am Radsportfest Merville mitgemacht. Das ist eigentlich auch so ein Continental-Rennen, oder? Da kommen noch die Teams.
Genau.
Ist zum Beispiel vom Stefan Bisegger gewonnen worden, meinte ich, oder?
Ja, genau.
Und du bist Rang 20 rum gewesen. Also
Ja.
Extrem weit vorne eigentlich. Also, ja. Du bist schon nöch dran, wenn man das so, also, so interpretiert hat. Also, auch die Namen. Ja. Wenn man sich den Radsport in der Schweiz, ein bisschen, sind alles sehr gute Nachwuchsfahrer, auch die bei Tudor im U23-Team fahren. So.
Ja.
Man kennt alles. Wenn man den Radsport verfolgt, kennt man sehr viel dort drin.
Mega.
Und das ist so, wow.
Ja, ja, also, es ist wirklich, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen, ja, es ist jetzt das dritte Rennen, wo ich mit den Profis zusammen gefahren bin, überhaupt. Und dort eben sind grosse Namen dabei gewesen, wie eben der Stefan Bisegger und sehr viele Continental-Teams, wo ich eben hin will. Und ich denke, dort konnte ich eine erste Duftmarke können setzen, wo ich wirklich vorhin reingefahren bin. Von vielen Teams, wirklich, wo vielleicht einen oder zwei Fahrer, wenn überhaupt, vor mir gewesen sind von diesen Teams. Ja. Ja, wo mich natürlich sehr optimistisch stimmt für die Zukunft. Und ich denke, so etwas wird auch gesehen von den Teams und habe jetzt doch schon die ein oder andere Anfrage bekommen.
Wie ist denn das, wenn du jetzt dort mitgefahren bist? Eben, du bist eigentlich noch bei der Elite unterwegs. Der Vergleich dann auch, wenn du den Schritt machst, hast du gemerkt, oh Scheiße, jetzt sind sie schon noch schneller. Aber du magst mit oder ist es so, Scheiße, jetzt muss ich mich auskotzen und rauspressen, alles, was ich habe, dass ich da mitmag?
Ja, ich sage, am Anfang ist natürlich klar, es ist ein bisschen, ja, ich sage jetzt ein bisschen, ein gewisser Respekt ist sicher rum. Wenn du so Rennen fährst mit den Profis, weil ja, das sind schon, das sind dann die grossen Jungs, die rattern dann nochmal ganz anders. Und es macht aber natürlich extrem Freude, wenn du dann plötzlich siehst, hey, mal, ich mag denen noch. Oder ja, so viel fehlt gar nicht mehr. Das ist natürlich eine riesen Motivation und spornt auch mega an, selbst im Rennen selber, weil du dann plötzlich siehst, hey, mal, das ist super geil, ich kann denen voll mit nachfahren. Und vielleicht im Schlusssprint kann ich sie sogar noch übersprinten. So ein, ja. Genau.
Und ist das auch nicht in jedem gegeben, natürlich, oder? Eben, da gibt es auch Fahrtypen, die ganz anders sind, eben wie ganz früher eben Bergflöhe, wie man es immer genannt hat. So, oder?
Ja.
Die sind nie gut im Sprint gewesen, aber der Radsport hat sich allgemein so krass verändert, wenn man Pogacar sieht. Letztes Mal hat er sogar einen Massensprint eigentlich mehr oder weniger mitgemacht, oder?
Genau, ja.
Etappe. Also völlig...
Crazy.
Völlig, ja. Krank.
Ja, mega. Ja, ich sage, im Radsport musst du halt mega ein kompletter Fahrer sein. Eben, du musst, wenn du wirklich heutzutage willst, voll vorne können mitfahren, musst du können über die Berge kommen, du musst können gut Zeit fahren auf der Fläche. Und nachher schlussendlich auch eben in einem grossen Massensprint musst du können dich durchsetzen, die Ellbogen stellen und vorne fahren, weil du hast, ja, ich sage jetzt in der Leichtathletik hast du natürlich, blöd gesagt, die Sportler, die sich eher auf Kurzdistanz festlegen können und das trainieren und durch das natürlich auch viel schnellkräftiger sind. Auf der anderen Seite hast du nachher den Marathonläufer, der vielleicht nicht so schnellkräftig ist, dafür wirklich die Ausdauer auch an den Tag kann legen und durch das mega stark ist. Und ich denke, dort ist es natürlich im Radsport mega so ein bisschen den Mittelweg zu finden, eben Schnellkraft mit der Ausdauer, das ganze Ausdauertraining. Wo ich aber selber auch doch relativ viel im Winter noch im Kraftraum bin, um dort wirklich auch ja, die Schnellkraft auch können zu trainieren. Ja. Wo ich auch meinen einen Sponsor gerade hier nebenan, Trainingshalle, natürlich wirklich so eigentlich perfekt habe. Wo ich super Trainingsbedingungen habe und das Ganze dann kann trainieren und so nachher auch die Kombination kann machen kann. Dass ich wirklich ein kompletter Fahrer bin. Ja. Genau.
Also nicht, dass irgendwann so wie, eben, ich weiss, Freunde, andere Greipel, das ist, dem hat man auch den Gorilla gesagt.
Genau,
also
ja.
Der ist breiter gewesen als
alles
andere. Also das ist wirklich krass gewesen, eben, wenn man auch weiss, an der Tour de Suisse geht, oder das ist so ein gutes Beispiel, wir sind so nahe an der Tour de Suisse Hallingstrasse, in einer halben Stunde ist man meistens an einem Etappenort, da kann man an eine Fahrerpräsentation gehen, und da kennt man relativ schnell Bergfahrer und alles.
Ja.
Und wenn wir, gerade früher ist es noch viel extremer gewesen, die Sprinter angeschaut haben, die haben Oberschenkel gehabt, Alex, das ist jenseits gewesen. Also,
mit Skifahrer.
Mit Skifahrer, ja, also es ist wirklich extrem.
Ja. Ja. Genau, ja, und das merkst du natürlich mega heutzutage, eben, ich sage, jeder ist so definiert oder auch, eben, du siehst eigentlich nicht mehr wirklich richtig grob gebaute Fahrer und das ist natürlich auch, ich sage jetzt ein bisschen schwieriger oder ja, die Herausforderung, dass du dann wirklich doch gleich so schnell bist oder auch die Kraft kannst springen. Genau.
Jetzt hast du vorher eben, das Ziel von dir ist das Jahr oder auf die nächste Reise als Conti-Team. Was sind denn so die ganz grossen Ziele? Mal Tour de Suisse zu fahren, mal ein Giro zu fahren, Tour de France oder eine Etappensieg irgendwo? Oder was sind so die nächsten Ziele?
Also, mein nächstes Ziel ist sicher, dass ich, ja, das grosse Ziel, dass ich Profi werde und nachher wirklich hier durch den Swiss kann fahren. Mhm. Eben jetzt gerade auch wie in diesem Jahr ist natürlich mega cool, praktisch vor der Haustüre durchgefahren. Mhm. Bin leider nicht rum gewesen wegen dem Höhentrainingslager, mhm. aber das wäre natürlich das grosse Ziel und dann dort wirklich auch eine Etappe gewinnen mhm. und am Giro d'Italia durch den Fross und an der Vuelta teilzunehmen. Mhm. Weil ich doch auch noch ein bisschen spanische Wurzeln habe. Okay. Ja, ich bin nur ein Viertel Spanier. Bin jetzt auch den ganzen Winter eigentlich in Galpe in Spanien am Trainieren gewesen. Hm. Und auch das Südländische gefällt mir natürlich mega. Ganz Spanien, die Region. Darum ja, wäre sicher ein grosses Ziel, dass ich dort mal die Welt fahren kann. Ja. Genau. Ja,
dann können wir die nächste Folge auf Spanisch machen.
Ja, für dich kein Problem. Für mich nicht. Für mich bin raus.
Jetzt sind ja schon diverse grosse Namen gefallen und dein Ziel sind ja da die grossen Rennen. Was sind denn deine Idole gewesen oder deine Vorbilder gewesen oder sind es immer noch?
Also, ein riesiges Idol von mir ist sicher der Remco Evenepoel, der belgische Rennvelofahrer. Er ist noch relativ jung und ist auch, zuerst hat er Fußball gespielt mhm. und ist dann eigentlich bei den Junioren erst wirklich so ein bisschen in den Radsport eingestiegen. Ist nachher gerade in Innsbruck ist er Weltmeister geworden bei den Junioren und nachher ins Profiteam zu Quickstep und dann durch die, und nachher eigentlich ab dort hat er dann wirklich Jahr für Jahr immer mehr können zulegen und auch die grossen Rennen so gewonnen und er ist für mich ein recht grosses Vorbild, einfach von der Fahrweise, wie er fährt, wie er sich gibt und er ist zwar mehr der Zeitfahrer, ich erinnere ein bisschen Sprinter, aber da bin ich auch recht am dran arbeiten, dass ich auch noch besser Zeitfahrer werde und dann so auch vor allem auch in der Fluchtgruppe besser mitkommen oder dann auch wirklich mal ein Rennen solo kann gewinnen mit einer Attacke schon ein paar Kilometer vor dem Ziel mhm. und nicht auf den Sprint muss warten. Mhm. Genau.
Wenn wir jetzt gerade eben auch das Material haben wir vorhin schon angesprochen, das hat sich letztes Jahr extrem verändert. Also ich mag mich noch, vor allem, wenn ich als kleiner Bübel geschaut habe, gefühlt bei der Rennwelle haben sie noch da unten geschaltet.
Ja.
Also wirklich, also schon gerade fest übertrieben, aber ich habe selber auch noch so ein Rennvelo von meiner Mutter bekommen.
Ja.
Das ist wirklich ganz verrückt. Und eben vor 15 Jahren hat man noch Felgenbremsen gehabt und hat sich die Scheibenbremse gar nicht durchgesetzt, so wirklich bis dahin. Man hat noch ganz normale Veloschläuche drin gehabt, man hat noch ganz normale Schaltungen gehabt und heute ist alles elektronisch, gewichtmässig, aerodynamisch, also Velolenker vor 10 Jahren und heute sieht aus wie ein Raumschiff manchmal gefühlt, also das ist wirklich in den letzten 10, 15 Jahren, das ist extrem.
Ja, es ist mega etwas gegangen, ich meine, wenn ich mich zurückerinnere, als ich angefangen habe mit Rennvelofahren, das war, als ich 14 war, ja, mein erstes Rennvelo war auch mit Felgenbremsen, mit Alu-Laufrad. Wirklich, ja, trotzdem schon relativ leicht gewesen, mhm. aber eben, wenn du es natürlich vergleichst mit den heutigen Velos, mhm. immer noch extrem schwer und eben auch gerade, wie du gesagt hast, aerodynamisch wirklich Katastrophe. Ja. Wenn du es mit den heutigen Velo vergleichst und jetzt ist natürlich extrem etwas gegangen. Ich meine, ich sehe es, als ich in der Lehre war, habe ich so die ganze Entwicklung jetzt auch ja, hautnah können, miterleben mit der Scheibenbremse, mit mhm. allem, mit den aerodynamischen Rahmen, wo wirklich extrem etwas gegangen ist die letzten paar Jahre. Und ja, ist natürlich auch, es ist mega faszinierend, wie schnell das alles geht mhm. und jetzt doch so viel ja, ins Material auch wirklich wissenschaftlich investiert wird und in die ganze Forschung und alles. Und du merkst halt auch einen riesen Unterschied wirklich, wenn du das Velo vergleichst eben mit dem Gewicht. Ich meine, mein Velo jetzt ist irgendwie 6,9 Kilo. Das ist
gerade erlaubt, oder?
Genau,
6,9 ist Grenze, oder 6,8?
6,8 ist Grenze. Ja. Das ist eigentlich, wo die UCI, eben der Weltsportverband, von uns festgelegt hat, eine Untergrenze eigentlich vom Gewicht, das ein Velo muss haben muss, weil es halt eben schon in der Vergangenheit wirklich dann Rahmen gegeben hat, die unter dem Gewicht gewesen sind, die aber so, ich sage jetzt, kritisch konstruiert sind, dass der wirklich
das einfach, gar nicht mehr sicher ist.
Genau, wirklich auch riskant war, mit denen zu fahren. Und darum ist es eigentlich nachher auch wirklich so festgelegt worden auf die 6,8 Kilo, dass man, ja, dass das Velo so schwer muss sein.
Ja, ich meine, die Sicherheit muss schon noch gewährleistet sein. Also vor allem bei diesen Tempis zum Teil. Also,
ja.
Sei es Abfahrten, wo zum Teil 100, über 100 Schere erreicht wird. Wenn du auf einem Massensprint losgeht, bist du schnell auch bei 60 schon, ohne Problem. Und ich weiss noch, wo das war 2006, 7, 8, 9 gewesen, wo man dort auch so wahrlich auf Vorschäden leichter zu machen, oftmals hast du mega viele Lenkerbrüche gegeben.
Ja.
Weil das Material geändert wurde. Also, ich kann mir nichts Dümmeres vorstellen, als wenn du gefahren bist.
Und der Lenker bricht.
Der Lenker bricht.
Voll.
Ja. Aber zum guten Glück geht es ja ein bisschen in die Richtung, in Sicherheit. Und das sieht man ja in vielen Sportarten. Im TÜV mit dem Airbag, in der Formel 1, mit dem Halo. Im American Football, wo gewisse Sachen nicht mehr erlaubt sind und so. Und da sind auch wieder andere Sachen, wie der Gymbeischoner beim Skifahren, die nicht so gut ankommen zum Teil. Aber
genau, ja.
Sind übrigens jetzt sogar verboten worden.
Ganz verboten.
Ja, Gymbeischoner sind eigentlich wieder weg. Darfst du nicht mehr.
Ja, ich habe gemeint, man hat so noch ein Hintertürchen mit medizinischen...
Ist vor was auch immer. 2-3 Wochen ist das bestimmt worden.
Ah, okay. Ja, ich habe etwas gelesen. Ja. Auf jeden Fall, hast du vorher eben gesagt, das hast du schon in deiner Lehre als Velomech, hast du den Fortschritt von dem Material so mitverfolgt. Jetzt ist es für dich sehr hilfreich gewesen, dass du die Lehre gemacht hast. Kannst du dich sozusagen als Veloflüsterer anschauen? Weil du mit dem Material gearbeitet hast.
Ja, ich denke, es ist mir sicher ein riesen Vorteil für mich, gerade wenn ich irgendwo im Trainingslager bin oder eben auf einer Trainingsfahrt und irgendwie ein Problem mit dem Velo habe. Ich weiss gerade mehr oder weniger, was Sache ist. Ich kann es selber flicken. Habe eigentlich eben in den Trainingslager habe ich mein Material dabei, kann alles selber werken. Und verstehe natürlich auch das ganze Mechanische. Durch das ist natürlich ist viel einfacher. Und ist für mich mega cool, dass ich die ganze Materie eigentlich so verstehe vom Velo und wirklich auch ein bisschen dahinter gesehen. Und ist mega cool. Und jetzt natürlich hilft es mir auch gerade mit dem Zeitfahren und allem mit der Aerodynamik, wo ich selber auch mega interessiert bin, um eben, wo kannst du noch etwas verbessern, wo wirst du noch etwas schneller, wie musst du irgendwie den Helm oder den Helm, wegen der Helmform, je nachdem, weil der Helm ist eigentlich so ein bisschen wie der vorderste Punkt auf dem Zeitfahrvelo und dort wird nachher der Wind abgeleitet und so das Ganze und auch eben mit den Übersetzungen und allem, was willst du für eine Übersetzung, je nachdem, was für eine Strecke das hast, ist natürlich mega cool, so habe ich das gelernt.
Wie sieht dein Zeitfahrhelm aus? Also weißt du, in den letzten Jahren ist es ganz verrückt geworden bei den einen Teams. Bei vielen noch normal, aber bei den einen ist ganz, ganz krasse Sachen rausgekommen.
Also jetzt dieses Jahr wird bei mir ziemlich spacey gewesen. ich habe einen Zeitfahrhelm, der wirklich schon ziemlich an einem UFO ähnelt. weil ich jetzt einfach auch herausgefunden habe, dass das Modell von dem Helmtyp das schnellste ist bei mir. Weil eben je nachdem, was du für eine Position auf dem Velo hast, musst du halt anhand von dem auswählen, welcher Helm passt dir am besten. Und jetzt bin ich wirklich am Schluss bei dem Modell hängen geblieben. Und ich hoffe, er ist schnell genug für das Zeitfahren und freue mich sicher aufs Fötterli.
jetzt ist eben diese Woche, wir haben heute Dienstag, 24. Juni, jetzt ist in 2 Tagen bist du bereits an der Meisterschaft im Zeitfahren.
Genau.
Und am Samstag, Sonntag hast du ein Ritterrennen.
Ja.
Was sind da so deine Ziele?
Jetzt fürs Zeitfahren. Ich gehe dieses Jahr sicher ziemlich ambitioniert das Zeitfahren, weil ich jetzt doch relativ viele Stunden auf dem Zeitfahrvelo trainieren konnte, auch in der Höhe und das ganze Material auch ziemlich am Optimieren gsi bin. Und das letzte Rennen, das ich auf dem Zeitfahrvelo gemacht habe, relativ überraschend gut gelaufen ist. Mhm. Ich denke, um einen Sieg fahren wird sicher extrem schwierig. Haben wir dort aber auch sicher ambitionierte Ziele gesetzt, dass ich dort wirklich ja, eigentlich um den, in der Top 5 möchte mitfahren. Mhm. Und nachher klar für die Elite-Schweizer Meisterschaft mit den Profis zusammen. Ich meine, das sind World-Tour-Profis, die fahren auf dem höchsten Niveau. Das sind gestandene Profis, die schon x Jahre Rennen fahren. Dass ich dort sicher voll kann, ein aktives Rennen mit den Profis zusammen mitfahren. Und ja, im Idealfall mit einer kleinen Gruppe mit den Profis ins Ziel kommen und dann am Schluss einfach meine Endschnelligkeit raushauen. Genau.
Das ist ja eh mega, also das ist mega speziell. Ihr fahrt, also du bist ja eigentlich in der Elite-Kategorie. Mhm. Das Feld wird aber auch mit den Profis zusammengeführt, oder?
Genau, also wir starten, wir haben jetzt am Sonntag haben wir ja, mit den Profis zusammen wirklich den Start mit einem Stefan Küng, mit einem Stefan Bisecker, mit einem Marc Hirschi zusammen, wo dann plötzlich neben einem steht und dann ja, ist dann schon ein bisschen anders, weil die haben halt doch nochmal ganz einen anderen Motor. Und ja, ich meine, wenn ich auch zurückdenke an die Schweizer Meisterschaft letztes Jahr in Genf, dort ist wirklich einfach Achtung, fertig, los. Und dann wird auch gerattert, 4-5 Stunden lang. Mhm. Und auf der Fläche drücken die einen 60er. Mhm. Und das ist halt schon ist nochmal ganz anders. Das ist,
vielleicht kämpft ihr mir das nicht mal vielleicht.
Das ist krank, wenn du das überlegst. Ja. Und das ist natürlich, dort merkst du nachher schon nochmal, hey, mal, das ist nochmal ein rechter Schritt. Aber eben, du merkst natürlich nachher auch die Erfahrung und vor allem auch die Rennhärte, die die schon haben, eben mit den jüngsten Rundfahrten, die die schon gefahren sind und absolviert haben.
Ja, und da gibt es halt gleich auch wieder solche Teamstrategien. Das ist ja eh an der Schweizer Meisterschaft noch ein bisschen spezieller, oder? Es gibt Teams wie Tudor, die werden mit 6-7 Fahrern wahrscheinlich am Start sein, oder?
Genau, ja. Also es ist wirklich so, sonst in den Rennen hast du natürlich, die Teams sind wirklich bunt gemischt mit Fahrern aus allen Ländern, weil halt ja, in dem Sinn einfach das Team zählt. Und an der Schweizer Meisterschaft, da hast du natürlich einfach die Fahrer von deinem Land, wirklich, wo dort fahren. Und ist klar, Tudor ist ein Schweizer Team, die haben viele Schweizer Fahrer. Ich erwarte, ja, dass sicher ja, mit einem richtigen, grossen Aufgebot dort sind. Und auch die Erfahrung aus den letzten paar Jahren hat gezeigt, die schrauben gut.
Ja, das ist ja dann, also das ist auch ein Vorteil in dem Moment.
Voll.
Weil du kannst in die Flucht, du schickst mal eine, zwei Fluchtgruppen, kein Problem. Du kannst hinten gleich noch ein bisschen kontrollieren, wenn es dann muss sein, was auch immer abgeht. Sie können auf alles reagieren eigentlich.
Genau. Und dort ist natürlich auch ein bisschen, ich sage jetzt, die Schwierigkeit von einem Einzelfahrer jetzt gerade so wie ich, dass ich dort überall ein bisschen dabei bin. Gleich kannst du aber nicht mit jeder Attacke mitgehen, weil irgendein ist blöd. Und ich denke, das ist sicher auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass du ja, so ein bisschen das Renngefühl oder das Feeling hast, was ist echt der richtige Moment, genau, welche Attacke, welche kommt echt durch, welche eher ist zum Scheitern verdammt. Ja. Und ja, dass ich dort dann ein bisschen rausgespüren kann und sicher auch ja, wirklich auf Top-Favoriten schauen, wenn die da schlüpfen, dass ich mit denen mitgehe. Ja. Genau.
Wenn jetzt du eben so mitten im Feld drin bist und nachher irgendjemand startet so eine Attacke, dann musst du ja eigentlich in Sekundenbruchteil entscheiden, okay, das lohnt sich oder das lohnt sich dann nicht, oder?
Mhm.
Lernt man das irgendwie oder ist da irgendeine eine Taktik dafür oder machst du das irgendwie im, weiss auch nicht, im Studium vorher ein paar Tage vorher, wo die Fahrer die einzelnen auseinander nimmst, sagst du, oh, der geht eher das, der geht eher dieses, der ist eher ein aggressiver, der fährt ein bisschen hinten nach und du darfst am Schluss attackieren zum Beispiel. Ja, wie sieht denn das so eine Strategie bei dir aus? Also
bei mir ist es sicher so, ich meine, ich bin jetzt auch die Elite-Strecke bin ich schon abgefahren. Es ist eine relativ harte Strecke. Durch das wird es sicher sehr selektives Rennen. Und ich gehe natürlich die Startliste durch, schaue, wer ist am Start, wer, ja, wem liegt die Strecke, auch von den Profis, wem eher ein bisschen weniger. Und dann ja, gibt sicher Favoriten oder ein paar Kandidaten, die ich mir dick anstreichen kann, genau auf der Liste. Und auf die schaust du dann eigentlich auch wirklich während dem Rennen, wie verhalten sich die Fahrer. Gibt es eher eine Phase, wo es vielleicht ein bisschen hinten am Feld fährt, dann weisst du ja, wahrscheinlich eher weniger, dass die gerade angreifen. Weil es einfach ja, in dem Moment gilt, trinken, essen, erholen, schnell durchschnaufen. Und dann merkst du natürlich genau, wenn dann wirklich die Favoriten vorfahren, an die Spitze vom Feld, irgendwie ein paar Kilometer vor dem Anstieg, dann weisst du, ja, jetzt wird es brenzlig, jetzt musst du führen. Und dann, ja, dass du dann einfach dabei bist und kannst reagieren, wenn die gehen, genau. Aber meistens ist es wirklich eine Sache von wenigen Bruchteilen von Sekunden, wo du musst entscheiden, gehe ich oder gehe ich nicht. Genau.
Du hast ja keinen Funk dort, oder?
Genau, nein, also es ist wirklich an der Schweizer Meisterschaft hast du keinen Funk. Dort musst du einfach, ja, musst schauen, musst du im Rennen selber organisieren, wie viele Mal sind vielleicht gerade in der Spitzengruppe, wenn es eine hat, wie viel Vorsprung haben die. Dort ist natürlich klar von Vorteil, eben gerade ältere Verwandte, die am Streckenrand sind, nachher auch vom Team dann die Betreuer, die dann den Vorsprung reinrufen, oder mit Anzeigetafeln sogar anzeigen, wie viele Fahrer sind vorne, welcher Fahrer ist vielleicht auch gefährlich. Wo dann wirklich auch schlussendlich das Rennen entscheiden können. Und das sind natürlich sehr wertvolle Informationen, die du so nachher kannst sammeln kannst.
Ist eigentlich wieder so ein Oldschool-Rennen, kann man sagen, wie die Weltmeisterschaft auch, wo eben kein Funk mehr erlaubt ist. Wir wissen, im Profiradsport wird alles gefunkt heute. Also genau. Die funken alles, wirklich, der ist gerade hinter dem Feld und so weiter. Und also es wird nur diskutiert, also zum Teil, wenn man schaut, es wird wirklich diskutiert die ganze Zeit.
Ja.
Also bei den Teams haben dann alle einen Knopf im Ohr?
Ja, jeder Fahrer.
Ah, okay.
Genau. Plus, die sind eigentlich mit dem sportlichen Leiter verbunden, der hinten im Auto hockt. Oder je nachdem auch zwei sportliche Leiter. Und die geben die Anweisungen, was auch immer jetzt müsst ihr arbeiten, weil vorher ist D&D. Da muss man ein bisschen mehr aufholen. Oder hey, wartet noch ein bisschen mit aufholen, nicht, dass ihr zu früh wieder dran sind. Und so weiter und so fort. Okay. Also, und wenn du ein Rennen hast, wo du das nicht hast, ist auch für Profis wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
Genau.
Es wird wahrscheinlich hektischer oder es wird noch, wenn der attackiert wird, geht auch oftmals eben vielleicht mehr mit, weil du den Überblick verlierst, oder?
Ja.
Aber dann ist es ja eben der Radsport in seiner reinsten Form irgendwo durch, oder? Und dann ist es nicht mehr das Taktieren irgendwo, dass einer die grosse Taktik irgendwie macht im Auto hin und sagt, oh, jetzt habe ich da das und das gesehen, sondern du bist wirklich nur auf dich.
Genau.
Angewiesen auf deine Instinkte und so wie du reagierst, so kommt es dann auch raus, oder?
Mega, ja. Es ist natürlich auch so, eben jetzt gerade zum Beispiel an den grossen Rennen, dort hast du dann halt wirklich auch den Teamchef, der die Taktik durchgeht und darum denke ich, der Spruch auf meiner Webseite, der passt eben schon ziemlich gut. Der Mensch, der zur Maschine wird, weil nachher einfach heisst, jetzt müsst ihr den Kopf haben und voll fahren. Und dann ist es einfach, strampeln. und dann eben, wenn du so einer Schweizer Meisterschaft nachher wieder bist, dann musst du eben gleich überlegen, hey, ja, wie mache ich jetzt da? Wie gehe ich das Rennen an? Und ich denke, ist sicher nachher nochmal viel interessanter und macht es auch ein bisschen schwieriger. Genau.
Vorhin hast du noch das Material angesprochen, also schon eine Weile seither jetzt, dass du das zweite Velo zum Beispiel noch dabei hast, das ist ja eine riesige Materialschlacht dann schlussendlich. Oder? Also, wenn es gut kommt, sage ich jetzt als Laie, wenn es gut kommt, fährst du mit einem Velo durch und gut ist.
Ja.
Oder, aber jetzt, wenn Stürze kommen, wenn weiss auch nicht, sich das Wetter sich verändert oder irgendetwas sich verändert, hast du ja Ersatzteile, ein Ersatzvelo, was auch immer dabei. Wie gross ist denn oder was hast du für einen Materialaufwand oder Materialtransport? Was ist das für ein Tross, wo du als Renner führst eigentlich?
Also jetzt zum Beispiel an so ein normales Strassenrennen, dort habe ich sicher immer ein Racebike dabei, mit dem, wo ich Rennen fahre. Das ist eben das, was auch noch ein bisschen leichter ist als jetzt Ersatzvelo. Und dann habe ich immer das Ersatzvelo dabei. Das ist gleichzeitig auch mein Trainingsvelo. Das ist ein bisschen schwer, aber gleich relativ gut vom Material her. Nachher, je nachdem natürlich, was wir für eine Strecke haben. Wir haben auch schon Strecken gehabt, jetzt wo wir dann wirklich dieses Jahr auch schon Kiesabschnitt drin hatten, also Gravel, genau, Abschnitt im Rennen. Das macht natürlich das Rennen auch nochmal ein Stück weit ja, zu einer grösseren Herausforderung, weil du musst nachher noch dort Leute haben mit deinem Ersatzmaterial, dass falls du in dem Abschnitt Platten hast oder irgendwie einen Defekt, dass du dann wirklich gerade an diesen Abschnitt kannst wechseln kannst. Genau. Und das ist natürlich schon ja, eben Material, eine riesige Materialschlacht und es sind extreme Kosten, die mit dem verbunden sind. Mit diesen ganzen Velo und nachher kommt natürlich eben das Zeitfahren als einzelne Disziplin auch noch dazu. Dort musst du auch ein Top-Velo haben, dass du wirklich kannst vorne mitfahren kannst. Ja, und dort bin ich natürlich auch mega froh, dass ich ja auch die Lehre gemacht habe als Velomech und durch das natürlich vom Einkaufspreis doch kann profitieren kann. Ja. Und ja, so das Ganze doch ein bisschen mehr zahlbar ist. Genau. Ja. Voll.
Ja, wir haben ziemlich viel schon durchgegackert hier.
Ja.
Das war ein Velo-Begriff.
Jawohl. Jetzt weiss ich nicht, gibt es ein besonderes Rennen, das dir irgendwo in Erinnerung geblieben ist? Wo einfach das
ja, definitiv. Also, der GP Gipigen, den ich vorher schon mal angesprochen habe, den habe ich bei den Junioren im ersten Jahr, wo ich dort war, dort bin ich gerade überlegen, 17 gewesen. Es war auch ein Bundesliga-Rennen, gewesen, schon damals, aber natürlich mit den Junioren zusammen. Und dort war es wirklich ja, ist so ein bisschen eines der grössten Rennen, gewesen, wo ich zu dem Zeitpunkt gefahren bin. Ich weiss noch, dort sind irgendwie knapp 200 Fahrer sind wir gewesen, am Start. Und wirklich ja, Teams von Bora Hansgrohe, Junioren-Nachwuchsteam, die dort am Start waren, mit dem Weltmeister und ja, jüngstes Fahrer halt, wirklich, die Deutschen sind auch extrem stark im Radsport vertreten. Und dort hat es sehr starke Mannschaften dabei gehabt. Und ich bin dort wirklich ein bisschen, ja, als Neuling dort gewesen. Und bin natürlich mega beeindruckt gewesen von diesen Fahrern, weil eben, die sind schon internationale Rennen jüngstes gefahren und konnten Erfolg feiern, international. Und ich bin dort gewesen als Erstjahr Junior und habe nachher wirklich das Rennen durch ja, mega gelitten gehabt, weil es natürlich eben dementsprechend ein extrem höchstes Niveau war, auf einer sehr anspruchsvollen Runde mit einem recht langen Anstieg drin. Und ich weiss noch genau, wir haben irgendwie, glaube ich, 10 Runden müssen fahren und bin wirklich irgendwie ab der zweiten Runde auf dem letzten Zacken über den Berg reingekommen, ganz hinten am Feld. Und der Trainer, respektive ja, mal mein Trainer und die Grosseltern sind oben am Berg gewesen und haben mich jedes Mal jede Runde voll angeführt und gesagt, hey, komm Miro, noch eine Runde, schaffst Speis durch. Und ja, ich bin wirklich, habe mich dort wie so ein Yorkshire Terrier an dem Feld am Ende festbissen, genau, und bin jedes Mal
in Sattel hineinbeissen.
Ja. Genau, und bin jedes Mal wirklich voll in der Abfahrt einfach wieder zugefahren, weil ja, der Kopf hat es mir nicht zugelassen, dass ich abgehängt werde. Und bin dann schlussendlich wirklich Runde um Runde immer wieder gekommen und Grosseltern haben gesagt und der Trainer, nächste Runde ist er weg, nächste Runde kommt er nicht mehr im Feld. Und ich bin und bin immer wieder gekommen und habe mich so können durchsetzen und am Schluss wirklich im Finale noch voll dabei gewesen, die Ellbogen gestellt und bin Sechster geworden von diesen 200 Fahrern. Und ja, beste Schweizer als erster Junior, erster Jahr Junior. Und dort war es so ein bisschen wirklich, wow. Das war jetzt ein heftiges Rennen. Ja. Und das war nachher auch so ein bisschen wirklich ja, ein Moment, gewesen, wo, ja, wo man seitdem natürlich mega im Kopf bleibt, weil es einfach ja, mega zeigt, hey, du musst immer daran glauben. Auch wenn du blöd gesagt schon das Gefühl hast, ich bin tot, ich mag nicht mehr noch eine Runde über den Hocker rein, schaffe ich nicht mehr. Du musst auch voll durchbeissen, es ist ein knallharter Sport. Irgendwie, wenn du dranbleiben kannst, eben, blöd gesagt, plötzlich am Schluss bist du noch dabei und mit dem Adrenalin und allem kannst du noch einen voll super Sprint raushauen und dann, ja, es ist vieles möglich.
Ich kenne keinen Sport, also wenige Sportarten, die härter sind, wenn du beissen musst, wie bei den Velofahrern. Ja. Also du siehst, es gibt nicht viele Sportler, die so über das Limit ausschießen. Oder du probierst auch nicht über das Limit ausschießen. Gerade bei so Bergfahrern sieht man, wird das immer viel besprochen. Oder du solltest nicht drüber reinschießen. Weil dann kommt noch der Hammermann und dann ist eh fertig.
Genau.
Aber eben das Beissen, das Kämpfen dranbleiben bis zum Schluss, das ist schon sehr eindrücklich, finde ich immer.
Ja. Einer von den wenigen Sportarten, die mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist Tennis eigentlich. Wenn du, wenn du dich irgendwie auf einen langen Fünfsetzer musst dann einstellen, das ist einfach, hey, der letzte Punkt muss einfach noch ausgespielt werden. Ja. Du kannst nicht einfach alles über die Zeit drin, innen schaffen, sondern du musst wirklich bis zum Schluss kämpfen und machen und tun. Und so wie du gesagt hast, einfach nicht bis zum Schluss, einfach nie aufgeben. Ich bin gerade als erstes der Australier Stephen Bradbury in Sinn gekommen, wo in Salt Lake City 2002 Goldmedaille gewonnen hat im Short Track, wo er ins Finale gekommen ist, mehr oder weniger per Zufall. Viert war beim Short Track, alle drei vor ihm umgekehrt sind. Und nachher
vier
so,
sogar, glaube ich.
Oder vier, er nachher Goldmedaille gewonnen hat, weil alle umgekehrt sind vor ihm und er sich einfach
immer so hätte können. Voll, eigentlich sogar Rückstand gehabt hat, aber weil sich alle überall aufgefahren haben. Was wir auch noch gerade sehen können, ist Langlaufen, ist auch so eine Sportart, wo sehr viel muss gebissen werden, wo du das auch immer siehst.
Extrem, ja.
Und eben, du siehst Alex, nach dem Velorennen, nachdem sie sind da. Also, das ist wirklich so.
Das ist...
Man gestossen werden, geschoben werden und dann...
Ja, all diesen Sportarten, oder? Bei den Langläufern.
Du siehst ja auch,
der Schweizer, der aber gefroren ist und überall hängt. Bei den Tennisspielern, die da Ice-Packages kommen und nachher einfach... wann war das? Ich glaube, es ist ein Nadal gegen Djokovic, wo bei der Sieger-Ehrung haben müssen anhocken, weil sie einfach nicht mehr können stehen.
Wo voll ans Limit gehen.
Und darüber raus eigentlich.
Mega, ja. Und ich denke, das ist natürlich gerade generell in jedem Leistungssport, wo dich, wenn du wirklich das Ziel hast oder das Ziel vor Augen oder den Sieg vor Augen, wo du voll musst dran glauben, wo natürlich auch mental mega wichtig ist, dass du dass du bereit bist, um alles können geben für einen Sieg und zum leiden, wirklich. Und auch mal fahren, bis es schwarz vor Augen wird.
Ich bin mehr oder weniger durch, glaube ich, also mit den Fragen.
Ja.
Außer du hast du gerade noch.
Es ist noch eine Frage offen, wo ein Damoklesschwert über den ganzen Radsport leider immer noch hängt. Und zwar sind das die leistungssteigenden Mittel. Klar, das ist von früher nachher. Wir haben es, glaube ich, schon x-mal im Podcast irgendwann hast du gesagt. Früher hat man sich alles reingespritzt. Und,
in jeder Sportart.
Also
es wird immer wieder,
Das
Velofahren wird einfach immer noch gestempelt.
Ja.
Ich habe heute gerade gelesen, der letzte bekannte Dopingfall Tour de France war 2015 gewesen, der letzte.
Ja.
Seit 10 Jahren war nie mehr etwas gewesen. Also, und ich bin auch dem nachgegangen. Also,
und trotzdem ist es einfach noch.
Es wird immer
noch gestempelt. Es
ist mehr im Fußball inzwischen zum Teil. Es ist mehr im Langlauf.
Ja, überall eigentlich.
Aber es ist so verrückt.
Ist das immer noch ein Thema bei euch? Wenn du jetzt aber mit dem Velo. Mit der Velo-Leute unterwegs bist, ist das immer noch, oder ist das ein Thema, ist das überhaupt ein Thema, oder?
Ja, ich sage, es ist natürlich schon, vielfach ist halt die Leistung, die wir erbringen müssen, ist fast, ich sage jetzt, ein bisschen unmenschlich. Durch das kommt dann halt schnell am liebsten der Begriff, hey, dass du das überlebst, oder dass du das so kannst durchziehen, da musst du ja irgendetwas nehmen. Und halt gerade, der Radsport hat nicht die schönste Vergangenheit mit der Doping-Geschichte. Durch das ist natürlich vielfach, wenn ich irgendwie mit Bekannten oder so, die eben nicht so extrem mit Velofahren etwas zu tun haben, dann kommt halt schnell der Begriff, hey, aber wie sieht es mit dem und dem aus? Bei mir ist es jetzt wirklich so, ich kann wirklich mit gutem Gewissen sagen, bei uns in der Schweiz, da wird extrem viel kontrolliert. Auch sonst an den Rennen. Also wirklich, es gibt nach jedem Rennen werden die besten drei kontrolliert.
von den Doping-Kontrolleuren, die gerade nach dem Ziel dort sind, wo die Besten abfangen. Es gibt ein Zufallsprinzip, wo einfach komplett random die Fahrer ausgewählt werden, die nachher auch kontrolliert werden. Und es gibt auch ein System, dort musst du dich eigentlich...
Das Adams-System, oder? Heißt Adams?
Ja, wo du Adams, dich musst eintragen musst, wo du jeden Tag eine Stunde lang musst verfügbar sein an einem Ort. Dann musst du die Adresse angeben, wo das ist, wo du verfügbar wärst. Und das musst du jeden Tag angeben, dass Kontrolleure dich könnte kontrollieren.
Also, und das kann ja sein, sei es in der Ferien, sei es...
Genau, ja, also
wirklich. Sei es im Trainingslager, sei es an einem Geburtstag oder was auch immer. Also es ist wirklich extrem krass, die Überwachung dann auch.
Mega, und eben, es wird so viel getestet bei uns wirklich. Ich bin auch, es war ein lustiger Moment gewesen, diesen Winter im Trainingslager in Galpen mit den Kollegen zusammen. Haben wir am Abend spontan entschieden, hey komm, wir gehen noch ins Restaurant in die Stadt runter essen. Der Kollege hat sich zu Hause eingetragen für den Timeslot, wo er hätte kontrolliert werden können. Hat vergessen umzumelden. Wir waren nachher dort wirklich schön im Restaurant gewesen. Auf einmal läutet das Telefon, unbekannte Nummern. Und der Kollege dachte, wer ist das um diese Zeit? Und ja, komisch, oder? Hat dann abgenommen und dann hat es geheißen, ja, Dopingkontrolle. Wir stehen vor einem Haus, wo sind wir? Und das ist also wirklich eben, ich sage, es wird so viel kontrolliert, du hast eigentlich null Möglichkeit, um irgendetwas zu machen. Das Risiko, dass wenn du eben auch verwünscht wirst, dass du dann lang gesperrt wirst, das ist einfach so gross, also dann kannst du nachher gerade aufhören mit Velofahren. Darum, und nachher, er hat dann auch hat müssen sagen, hey, ja, sorry, wir sind hier im Restaurant unten und dann haben sie das Auge zugedruckt und sind nachher wirklich zu uns ins Restaurant gekommen und dann hätte ich Urinprobe und Blutprobe machen und ist dann eigentlich wirklich komplett geprüft worden auf alles und so macht es natürlich auch extrem schwer.
Ich sage, da, heute, aber jeder Sponsor hat wahrscheinlich, oder hat es auch schon gesagt, die haben eine Ausstiegsklasse, wenn da ein Fall rum ist in so einem Profiteam, zack, ist das alles weg und das sind nicht nur, sagen wir, in einem World Tour 30 gefahren, das ist noch x Arbeitsstellen hinten drin. Also wahrscheinlich bei Wiesmann reden wir da von 200-300 Stellen schlussendlich, bis all diesen Teams, je nachdem, dann hast du noch ein Frauenteam, dann hast du Mechaniker, Junioren-Teams. Das ist ein riesen
Betrieb hinten dran. Ja, extrem.
Und das ist alles noch zack weg. Ja. Darum, man kann es sich heute nicht mehr leisten. Auch. Also.
Ja. Ja, und es heisst natürlich auch ganz klar von den Teams aus, hey, wenn es bei uns irgendwie einen Fahrer gibt, wo man irgendetwas merkt, hey, der könnte irgendetwas nehmen, der wird gerade geschmissen. Und es ist einfach null Toleranz und das finde ich natürlich auch super, weil schlussendlich es ist erstens gegenüber den Kontrahenten, also der Konkurrenz, wo man Fairplay soll fahren und schlussendlich auch im ganzen Publikum und den Fans, weil man für einen fairen Sport tendiert und das eigentlich wie will vorleben und dann finde ich es auch extrem schade, wenn es dann doch ein paar schwarze Schafe zwischendrin gibt.
Aber eben, das ist sehr selten. Also, ich bin Statistiken durchgegangen. Natürlich, Statistiken sind immer auf und ab, aber eben, es gibt so viele Sportarten, viel mehr Dopingfälle. Gerade Fußball hat mehr im...
Ja, ja.
Das ist voll krass. Also, wo ich das gelesen habe, so... hart. Und dann habe ich mal studiert. Ja, im Fußball hast du etwa die mal irgendeinen Ausrutscher gehabt. Oder sei es ein Pogba oder weiss ich nicht was. Also, auch grosse Fußballer, die man verwünscht hat mit Substanzen, die sie nicht sollten drin haben. Und im Velofahren ist es ist ruhig geworden. Also, da hörst du nichts mehr.
Ja, es ist natürlich auch mega gut... Es ist wirklich auch von den Anti-Doping-Agenturen sensibilisiert worden oder auch von der Nationalmannschaft aus, schon in den jungen Jahren, bei den Junioren. Wir haben jetzt alle, also ich habe zum Beispiel auch eine App auf dem Handy drauf, wo ich jedes Medikament kann eingeben kann, wenn ich irgendwie krank bin oder irgendetwas habe, wo ich direkt kann nachschauen kann, ist es auf der Dopingliste oder nicht. Und das macht es natürlich das Ganze auch viel sicherer, eben, dass dann auch irgendwie Ausrutscher oder so können ausgeschlossen werden, dass dann nachher heisst, oh, es war aus Versehen gewesen, sondern dann heisst es einfach, hey, ja, gang auf die Liste schauen, wenn es nicht drauf ist. Ist gut, kannst du es nehmen, darfst du es nehmen. Und ja, ist klar, wenn es drauf ist, dann ist es tabu. Ja. Genau.
Gibt es auch irgendetwas, irgendein Nahrungsmittel, jetzt nicht Medikament, das auf dieser Liste auch ist, wo man einfach sagt, ja, das könnte man jetzt irgendwo...
Keine Ahnung, Powerade oder irgend so,
ja, also, weißt, oder einfach ein Mohnbrötchen zum Beispiel, oder? Wo auch schon...
Wo früher die bei Substanz... den Drogentests immer so hätte
gezeigt. Genau.
Früher ist das immer ein Thema gewesen. Ja.
Gibt es so irgendwie so ein verbotenes Nahrungsmittel zum Beispiel, wo nicht solltest nehmen?
Nein, so wüsste ich im Fall jetzt gerade nicht. Es gibt sicher viele Sachen, die ein bisschen umstritten sind. Aber jetzt so Nahrungsmittel wirklich gar nicht, nein. Hm. Es gibt viel... neue Methoden eben, oder neue Sachen, auch zum Beispiel etwas ist saurer Krisensaft, wo man jetzt herausgefunden hat, das ist ja, wirklich nützlich für die Regeneration, weil es hat viel, jetzt kommt es mir gerade nicht mehr in den Sinn, für das Schlafhormon hat es viel drin. Und das ist natürlich gut für uns Velofahrer, weil ich meine, wir kommen ins Ziel am Abend, sind so aufgeputscht vom ganzen Koffein und vor allem, wo wir ja, im Rennen auch zu uns nehmen und das ganze Adrenalin auch.
Melatonin.
Ja, Melatonin und Antioxidantien, die es im sauren Krisensaft drin hat. Und das fördert die Regeneration. Und so wird natürlich eben, es wird jenstens umgetüftelt, eben, was ist legitim, was darfst du nehmen, was ist natürlich. Ja, dass du einfach ja, wirklich Leistung steigern kannst, genau.
Ja, der Nerv spielt natürlich in diesem Sport auch eine Riesenrolle. Ja. Hast du dort auch schon Mühe gehabt, so irgendeinen Teller Pasta zum Morgen oder so?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin auch ein bisschen ein Kulturbanaus, was das angeht mit dem Essen. ich habe zum Beispiel auch vor der Rennen esse ich vielfach Teigwaren mit Nutella.
Okay.
Weil,
jawohl.
Ja, man muss einfach schauen, dass man die Kohlenhydrate reinbringt.
Also ich kann es gerade mal sagen, das ist Mischung, aber ja.
Ich meine, wir haben ja schon Nutella mit Landjäger
gehört. Ja, das haben wir auch schon gesehen, aber das war ja ein Open Air gewesen, und das hat andere Gründe gehabt, glaube ich. Aber, ja.
Aber Teigwaren...
Okay.
Und, Oder zum Beispiel, und das ist dann halt wirklich eigentlich am Abend vor dem Rennen, wo es einfach darum geht, hey, jetzt musst du reinbiegen, die Kohlenhydratspeicher musst du füllen. Und nachher vor dem Rennen ist einfach, wo ich so ein bisschen mein Ritual habe, wo ich Reis mit Ei zum Beispiel esse, wo ich anbrötle. So, wo man ein bisschen seine Rituale hat, sage ich jetzt mal. Und sonst, ja klar, also ich schaue auch extrem auf die Ernährung, was ich wann esse. Vor allem gerade an den Ruhetagen, dort macht es natürlich schon Sinn, dass du dann ein bisschen Kohlenhydratzufuhr, also eben Teigwaren, Brot und so, ein bisschen runterfährst. Dafür viel mehr Protein für die Erholung von den Muskelzellen und natürlich auch Gemüse, Vitaminen und alles. Das bin ich dann wirklich Bergen an Gemüse reinschaufeln. Und tschüss, also ja, ich sage, ich kann Glasse sehr gerne, ich kann Süßigkeiten sehr gerne und auf dem Velo ist es kein Problem, dort verbrennst du es natürlich wieder. Und von dem her, ja, ich sage, wir verbrauchen so viel Energie und Kalorien den ganzen Tag.
Du machst hier nicht rein.
Ja, also wirklich. Zum Teil wirklich, wenn ich an mich auf dem Velo bin, muss ich schauen, dass ich überhaupt noch mal esse, weil es einfach irgendein ist wirklich... verleidet nach 5 Stunden so viel reinschaufeln und auch Zucker wirklich en masse reinbeigst eigentlich, dass irgendwann wirklich, jetzt habe ich auch gerade letzten Sonntag, bin ich noch im Höhentrainingslager, den letzten Tag haben wir eine rechte Tour gemacht über den Stelvio Pass und am Schluss wirklich einfach so, ja, Banane bist und gar nicht mehr wirklich magst essen, dann musst du dich fast zwingen, dass du noch magst essen. Ja, und es ist eben, vielfach hast du das Gefühl, ja, musst mega schauen, weißt du, so Kalorien zählen und so. Und vielfach ist es halt wirklich das Gegenteil, dass du eigentlich musst schauen, dass die Ware überhaupt reinbekommst, weil es eben so ein grosser Verbrauch ist.
Ich glaube, das ist immer bei den Leuten oder so ein bisschen, man immer, also, wie du gesagt hast, man schaut mega auf die Ernährung, vor allem eben in der Ruhephase oder in der Vorbereitung.
Genau, ja, mega.
Aber während der Rennen, also da sieht man manchmal Sachen, auch Tour de France, wenn du heisst, wenn jetzt gerade das Tour de France ist, hast du achten. Da gehen zum Teil auch nach der Etappe säckweise Gummibärchen, die die rein drücken. Einfach,
mega.
Einfach wahr reinbeigen. Da denke ich, Alex, so, ja, voll. Also das ist verdammt krass. Also das ist wirklich extrem.
Ja, mega.
Und man mag es dennoch ja nicht eben alles hineingeschaufeln, was man eigentlich sollte, dass man wieder aufpuppt für den nächsten Tag. Und jetzt musst du dir vorstellen, du musst das 21 Tage in Folge machen.
Mega. Das ist... Aber
das ist ja dann auch wieder eine Phase irgendwo, oder, wo du nachher dann wieder in normale Rhythmus hineinkommst mit dem Essen und so, wo du auch Ruhephase, Erholungsphase hast. Ist ja nicht irgendwie Back-to-Back, irgendwie
voll
zweimal 21, also 21 Tage fahren, ein Tag Pause und nachher wieder 21 Tage. Also, das ging ja gar nicht.
Nein, klar. Das ist eben, du hast eigentlich den deine Rennphasen, wo du wirklich dort, ja, dort musst du einfach schauen, dass du die ganzen Kohlenhydrate und alles kannst reinbringen. Und nachher, wenn du wieder einen Ruheblock hast, dann schaust du natürlich schon drauf, dass eben dann dafür nicht zu viel isst und ja, dass du einfach dann nicht unnötig Gewicht zunimmst, ja, wo nachher einfach schwer ist, genau. Also.
Ja.
Ja, ich glaube, wollen wir weiter?
Ja.
Jetzt haben wir schon anderthalb Stunden über das Ganze geredet. Ich bin auch gerade so schier überklüpft, aber hey.
Aber schon gut, das ist schon gut, wenn es so läuft. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema, und zwar Touchdown und Eigengoal von der Woche. Philipp,
willst du gerade? Ja, wenn wir mit dem Negativen anfangen.
Ja.
Und zwar habe ich mir da aufgeschrieben, Resultate Club WM. Und zwar habe ich mir so die Frage gestellt, wir kennen es ja so ein bisschen, oder man redet immer den grossen europäischen Fußball und so weiter, oder? Jetzt ist dort, ich bin völlig gegen die Club-WM. Eigentlich, also leere Stadien, also es gab ein Spiel an der ganzen Club-WM, wo es ausverkauft war. Und das Negativspiel hat erst 3000 Zuschauer. Also es ist wirklich
tragisch. In der grössten Stadien eigentlich.
Ja, es ist wirklich tragisch. Ja. Also, ich meine, da kannst in jeder Region einen Club-Fußball schauen und es hat gefühlt mehr Zuschauer.
Ja.
Jetzt ist aber so, dass die europäischen Vereine brutal Mühe haben. Gegen die südamerikanischen Teams verloren. Unentschieden. Jetzt hat ein japanisches Team schier gewonnen gegen Chelsea. 2-1. Also wirklich, man hat mehr Mühe. Da habe ich mir so die Frage gestellt, ja, sind diese gleich näher dran? Weil die grossen Teams sind nicht mit B-Mannschaften gegangen, sondern die spielen mit den guten Spielern auch. Ja. Finde ich gerade so ein bisschen speziell.
Es ist ein Fragezeichen. Also, ich weiss jetzt
wie viel hat es wert, das Ganze? Also ja, das ist wirklich so...
In einer Saison, wo du die Liga spielst, ein Cup, also vielleicht zwei Cups sogar in gewissen
England
Ländern.
Zum Beispiel oder so.
England, du dann noch Nationalmannschaft, irgendetwas, hast du ein Quali, hast du noch Nations
Vorbereitungsspiel.
Vorbereitungsspiel, aber Nations Cup, Quali in gewissen, bei gewissen Ländern. Und dann kommt dann noch die WM dazu, wo einfach sagst, ja, pff, oder wie viel ausgabst du denn noch? Das eine ist halt noch das Wetter und die Delays gewesen, also die Verzögerungen wegen dem Wetter sind dann auch noch gewesen, wo man Pause zwischendrin hatte, dass man irgendwie fast 40 Grad auf dem Rasen gehabt, aber hey, das gehört schlussendlich dazu. Ja, ich nehme an, der Stellenwert ist vielleicht nicht so hoch und...
Also meine Schlussfolgerung oder wieso, ja, nimmt sich der europäische Fußball vielleicht immer gleich ein bisschen zu hoch. So kommt es bei mir jetzt gerade voll über. Ja.
Aber du hast natürlich auch die grossen Unterschiede. Hast du denn gleich irgendwo durch? Oder das 10-0 von
Bayern, oder? Ja, aber der Dings...
Seattle Sounders sind jetzt auch vier...
Oakland, aber Australien, oder? Neuseeland.
Eins von beiden, ja genau. Neuseeland.
Ich weiss nicht mehr. Neuseeland. Auckland ist, glaube ich, Neuseeland. Ja. Gegen, wo ja nicht mal Profis all sind.
Ja, genau.
Und wo noch gegen Bayern München müssen spielen. Also ja, immer noch, wenn ihr etwas sehen wollt, ist das beste Nachspiel von meinem Leben, das ich je gesehen habe. Also, wenn ihr hast, das müsst ihr einfach sehen.
Ja, und könnt auf YouTube
gehen. Ja, könnt auf YouTube schauen, geben Kickoff in Auckland, FC Bayern Munich. Top.
Ja.
Ja.
Also, mein eigenes Goal, und zwar ist das gestern gewesen, und für alle US-Sportfans war gestern eigentlich einer der schlimmsten Tage gewesen, weil gestern war der längste Tag ohne, der Tag gewesen, wo wir am weitesten weg sind von gutem US-Sport. Noch 73 Tage, bis die NFL-Season wieder anfängt, noch 106 Tage, bis die NHL-Season anfängt und noch 120 Tage, bis die NBA-Season anfängt.
Schön, hast du gesagt, gut im US-Sport, weil Baseball läuft ja gerade noch, aber...
also, nein, ich will Baseball nicht schlecht reden, ich finde es für mich einfach nicht interessant.
Ja. Es ist also, in Europa auch die unbekannteste Sportart von diesen drei, die du jetzt aufzählst.
Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir gleich noch einen Baseball-Gast haben.
Auf jeden Fall, also jeder Sport, wir sind ja. Fan von jeder Sportart schlussendlich.
Genau, und das ist jetzt gerade ein bisschen... mein eigenes Goal oder der Dämpfer jetzt gerade.
Ja.
Mhm.
Stimmt, NBA ist ja fertig.
Ja. Und eben NHL ist ja auch wie NBA, Spiel 7. Mhm. Ja. Tipptopp. Ich meine, was ist in den letzten 7 Jahren 7 verschiedene Meister in der NBA?
Die ausgeglichenste Liga von der Welt.
Pro Liga, ja.
Pro Liga von
der Welt. Also, das ist wirklich Hammer. Gut. Ja, gehen wir zum Touchdown.
Ja, da habe ich... Ich habe mich jetzt gerade noch schnell... Eigentlich habe ich den Fabio Bündner als Touchdown, wo Anfangsjahr das Team, wo es hat ein neues Mountainbike-Team gegeben, das hat sich aber aufgelöst. So ein bisschen dubios, das Ganze, glaube ich. man hat da gar keinen Sponsor rum gehabt, wo man gesagt hat, es sei ein Sponsor rum gewesen. Jedenfalls ist er eigentlich ohne Team Anfangssaison da gestanden. Und ist jetzt, gerade am Wochenende ist er wieder Dritter geworden und ist eigentlich der beste Schweizer Mountainbiker jetzt gerade. Wenn man sieht, dass er eigentlich noch Anfangsjahr kein Team gehabt hat, ist mega cool, dass er jetzt gleich ein Team noch so gefunden hat auf die Kurze. Und der Beste ist gleich rum. Sicher überraschend, dass er so der Beste jetzt gerade ist, aber wegen Nino Schurterwil hat auch nicht mehr jünger.
Ja.
Leider.
Aber die kommen auch wieder nachher.
Natürlich. Also es kommen dort auch sehr viele gute Junge nachher, habe ich so ein bisschen gesehen. Viele unbekannte Namen jetzt gerade noch finde ich, aber die kommen. Ja.
Ja. Mein Touchdown, der geht auf Florida. Und zwar stellt euch vor, es ist ein ganz normaler Tag. 5 Uhr am Morgen, auf einen läutet das Büch. Ihr, wenn nicht gerade aus dem Bett, nehmt das Handy für mal schauen, wer auf der Ringkamera da vor der Tür steht. Dann siehst du, Alexander Barkov von den Florida Panthers steht vor der Tür, wo dein Nachbar ist, mit dem Stanley Cup. Und der geht jetzt von Haus zu Haus mit dem Stanley Cup läuten, dass er den Stanley Cup gewonnen
hat. So geil.
Ja, so hat es seiner Neighborhood eigentlich, seiner
Nachbarschaft verkündet,
beigebracht. Ja.
Geil. Geil. Als ob es nicht schon gewusst hat, aber ja. Finde ich voll geil.
Ja, sehr geile Aktion von ihm. Und der Touchdown ist auch... hat ein bisschen konkurriert mit dem EHC 7, wo der Pokal auf die Mieten rauf.
Stimmt, das habe ich auch gesehen.
Das ist auch ganz geil.
Ja, sehr.
Ja. Ja, also von dem her, macht mit dem Kübel, was ihr wollt, der gehört euch jetzt. Ja. Also, los geht's.
Hey, geil. Ich habe auch noch eins. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob es ein Touchdown ist oder ein Eigengoal. Ich habe das auch erst heute gelesen. Und weil der Mürk nicht da ist, haben wir jetzt gerade noch kurze Zeit. Und es nimmt mir vor allem deine Meinung wunder. der Alex Espargaro. Kennen die meisten als MotoGP-Fahrer. Er hat 3 MotoGP-Rennen gewonnen. Wenn man den Fahrer kennt, körperlich klein, leicht. Der hat das Hobby schon immer gehabt, war Velofahrer. Der ist seit dem letzten Herbst, ist er, wie sagt man schon wieder, nicht Partner, sondern Markenbotschafter von Little Track.
Genau, ja.
Der fährt jetzt in einer Woche, also während der Tour de France, seine erste Profi-Rundfahrt mit 35, die Österreich-Rundfahrt. Und ich finde, ich weiss nicht, ob das eine so Feel-Good-Story ist. So, hey, mit 35 im Radsport quer einsteigen. Früher ist mir gerne mal 28, 29, jetzt etwa die gegeben, kennt man heute aber nicht mehr. Mit 35 noch mehr Respekt, dass man das noch schafft. Auf die andere Seite finde ich aber so, ja, mit 35, du nimmst jetzt so einem Jungen den Platz weg. Das ist mir dann so zu sinken, weil du heute da bist. So. Ja. Finde ich, ich weiss nicht, wie ich mit dem umgehe, ganz ehrlich. Ich finde es mega cool, aber irgendwie denke ich auch so, ja.
Marketing-Gag.
Marketing-Gag, was voll. Ist mehr? Ich ja. glaube, es ist schon auch mehr das. Eben.
Ich habe auch das Gefühl, es ist sicher Marketing. Ja, man kennt ihn natürlich schon eben aus der TÜV-Szene. Er hat einen Namen. Ist jetzt natürlich auch ein bisschen cool, dass der ja, wirklich so mit Trek zusammen, Little Trek zusammen das Projekt startet. Und eigentlich ja, mit 35 ein bisschen als Quereinsteiger in den Radsport kommt. Ich selber habe ihn auch schon ein paar Mal in Galpione gesehen am Trainieren. Und habe dort schon gedacht, okay, mal, der hat etwas vor dem Fall. Bin mega gespannt, wie er sich schlägt an der Österreich-Rundfahrt.
Also hast du das auch schon mitbekommen, dem Fall? Oder?
Voll, ja. Ich habe ihn auch auf dem Schirm und folge ihm auch auf Instagram. Und ja, sehe ihn dort dann auch, wie er am Trainieren ist und sein tägliches Training an mich ja, teilt. Und bin natürlich mega gespannt, wie er sich schlägt, eben so in einem Profifeld. Ich sage, es ist natürlich, wenn du nicht von Grund auf den ganzen Radsport so ein wie mitbekommen hast oder halt auch das ganze Bike-Handling, ja, wie fahrst
nicht als
du?
Junior.
Genau.
Als bestes Beispiel ist Primoz Roglic.
Genau.
Was einfach Altport überschlägt. War ein riesen Velofahrer, aber der hat das einfach nicht im Griff.
Mega. Also es sagen wirklich viele, gerade eben mit dem Primoz Roglic, der ist eigentlich sehr talentiert, hat jetzt letztes Jahr auch die Vuelta gewonnen, die grösste Rundfahrt in Spanien. Von dem her wirklich ein riesen Talent, aber viele sagen einfach, wenn der auf dem Velo bleibt, wenn er nicht umgeht, dann ist gut, ja, aber sonst wird es heikel.
Also, das ist schon krass, wenn du so einen Ruf hast,
ja.
Dass dich die ganze Zeit überschlägt. Also,
und das ist natürlich nachher auch bitter, eben, wenn du im Feld fährst. Ich meine, die Fahrer wissen das selber auch alle, dass du diesen Ruf hast. Und es wird natürlich, ja, jeder reist nachher einen Bogen um dich herum, weil einfach, wenn du hinter dem fährst, ich meine, ich weiss, wie es bei uns ist, wenn du einen hast, der vor dir fährt, wo du weißt, hey, der ist nicht sicher auf dem Velo, dann machst du einen Bogen um den herum und willst ihn so schnell wie möglich überholen.
Dir, ja.
Genau. Und von dem her sage ich, es ist natürlich, ja, eben, wenn du das ganze Handling im Feld fahren, das ist natürlich, das ist mega Erfahrung, wo du, ja, wenn du das nicht schon mehrere Jahre intus hast, wie musst du in dieser und dieser Situation reagieren, dann ja, ist natürlich schon schwierig.
Es nimmt mich aber Wunder, wie er sich schlägt. Zum einen, MotoGP kann man dort fahren. Es ist auf eine Art ähnlich.
Ja,
also
Zweirad.
Zweirad. Und es wird auch so ein bisschen gelbögeln, es wird ein bisschen Platzkampf.
Das stimmt.
Aber natürlich nie in dem Ausmaß. Ich meine, MotoGP sind 20 Fahrer, am anderen Ort zwischen 130 bis 170 Fahrer, je nach Tour oder was auch immer.
Also, MotoGP ist auch leicht schneller.
Noch schneller, aber ich finde schon, es nimmt mir wirklich eben auch Wunder, wie er sich im Feld schlägt. Erstens, leistungsmässig mag er nachher.
Mega.
Weil die Österreicher umfahrt gute Fahrer am Start, Alex auch. Weil, ja, die in der Tour de France sind, gehen gerne dort hin, weil es so eine wöchige Rundfahrt ist. Sehr unbekannt eigentlich für uns, weil das ist zum Beispiel auch kein World Tour Rennen. Aber man kennt es, also wenn man nicht aus der Radszene kommt, kennt man das Rennen eigentlich sehr selten.
Ja, wirklich.
Wie er sich auch dort drinnen schlägt, mit sei es eben stürzt oder was auch immer, kann er für andere gefährlich werden. Dann finde ich es schon auch nicht so schlau, dass er dort mitfahren würde.
Ja.
Aber
wir werden es sehen.
Ja, ich bin gespannt.
Also, ganz so schlecht kann er ja nicht sein, wenn man ihn gleich auch mitnimmt. Habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall.
Also, ich vergleiche es gerade ein bisschen mit Alicia Lehmann in der Fußball-Nazi. Man will sie dabei haben, weil, ja, die Medienaufmerksamkeit ist natürlich dann auch cool, gross und so. Sie ist nicht, er ist nicht untalentiert, sie ist nicht untalentiert, aber ich finde immer noch, es gäbe viel bessere, die man mitnehmen könnte. Aber.
Voll.
Ja.
Nicht? Also.
Ja, ist jetzt schwierig. Ich habe jetzt auch noch zu dem Thema Alicia Lehmann von allen anderen auch gelesen. Wenn er, wie sie sich natürlich auf Social Media gibt, das ist das eine. Wenn ihre Mitspielerinnen sie verteidigen
also
und sagen, hey, sie macht genau das, was wir auch machen, Plus noch nebenbei noch das Social Media. Ja, und auch andere Spielerinnen gesagt, hey, sie macht jetzt Social Media, die andere hat ein Masterstudium oder ihr Studium nachgeholt, oder?
Das gibt es ja immer.
Und sie wird nicht best. Obwohl das auch eigentlich wie so 200%...
Und dann wahrscheinlich ist eher zeitraubender,
Das Gefühl. Es ist einfach, in meinen Augen ist es auch ein bisschen der Neid, oder, von jemandem, wo so präsent ist in den sozialen Medien.
Du hast mehr Angriffsfläche.
Ja, in der, sagen wir, eher konservativeren Brüder der Schweiz, wo das nicht so gewohnt ist, im Gegensatz zu Deutschland, USA. England, USA oder so, wo das noch und nöcher haben. Oder? Also, hey, es ist erfrischend, dass das jemand macht. Okay, wenn sie leistungsmässig, und ich glaube nicht, dass Pia Sundhage so eine ist, so, oh, die hat am meisten Follower, die nehmen wir mit, sondern die hat auch irgendwo
ihr Leistung gemacht.
Ja, und sie hat ja auch gesagt, sie hat sie die Foren eingesetzt, als Verteidigerin eingesetzt und sie ist ambivalent einsetzbar, darum, okay, als Allzweckwaffe kann man sie ja dann reinnehmen. Und es würde mich sogar noch freuen, wenn sie jetzt noch ein Goal würde machen und so. Das und
einfach rauskommen
genau, und darum, hey, auch das wäre ein eigenes Goal, so wie die Schweizer Nazi die Frauen vorgestellt haben mit dem
Chase. Das finde ich auch ganz schwierig.
Ich habe es sehr cool gefunden.
Ich finde es
super.
Nein, ich weiß nicht, ich bin nicht so Fan von dem.
Weil es ist mal etwas anderes. Also, ja, du musst dich irgendwo können abheben irgendwo. Und jetzt hat, weil die EM halt in der Schweiz stattfindet, ist der Hype noch grösser. Nimm die Leute mit, nimm so viele Leute mit ins Boot. Und hey, sehr cool eigentlich, oder? Und darum, ja, freue ich mich auch auf die EM. Ja, am Sonntag. Am 6. Juli würde ich sicher dort dabei sein, gegen Island.
Aber ich würde jetzt sagen, das grössere Highlight startet noch einen Tag vor, am 5. Juli.
Genau.
Das, wieso wir auch eine Radsportfolge eigentlich noch machen wollten, darum hat es mich jetzt wirklich umso mehr gefreut, hat das geklappt. Am 5. Juli startet Tour de France. Verfolgst du das auch?
Definitiv, ja. Ist das grösste Rennen der Welt. Neben den Olympischen Spielen ist es auch das mit der meisten Medienaufmerksamkeit und präsent. Von dem her, nein, ich schaue es auf jeden Fall, ich verfolge es mega. Meine Idole und meine Vorbilder fahren dort. Und von dem her, ja, dort möchte ich einmal und das gibt es zu verfolgen. Und ist ja mega cool, für alle, die sich ein bisschen mehr für den Radsport interessieren, auf Netflix gibt es ein Doku, genau, wo sie eigentlich so ein bisschen das Ganze verfilmt haben, wirklich von der Tour de France. Dort lohnt es sich auf jeden Fall mal ein bisschen reinzuschauen und dort lernt man mega viel.
Finde ich immer noch eine so geile Serie, aber mit dem grössten Fehler, den es je gegeben hat. Ich meine, die zweite Staffel hast du ihn auch gesehen. Ah. Weiter kommt vor.
Ah ja?
Ja. Ich meinte, ich habe letztes Mal nachgeschaut.
Du hast es ja geschickt.
Ich habe es letztes Mal kürzlich geschickt. Es war in einer Folge dort. Sie blicken zurück auf das Vorbereitungsrennen, das die einen gemacht haben zum Giro als Vorbereitung.
Voll.
Und dann steht Giro d'Italia, oder? Dass du weisst, hey, jetzt geht es um Giro d'Italia.
Genau.
Und das nächste Bild ist eigentlich von da unten gefilmt, Mieten. In einem Sonnenuntergang.
Geil.
Aber vorher noch Giro d'Italia
und so.
Ja. Okay.
Ich bin immer vielleicht hier gewesen, in der Schweiz in diesem Jahr. Ich weiss, es ist ein wunderschönes Bild, es passt auch landschaftlich drin. Aber nein. Aber geil. Es ist einfach das Bild von der Mieter im Giro in dieser Doku reingelassen.
Geil, haben wir es auch noch reingeschafft.
Hey, ich kann schnell übernehmen. Ich schaue jetzt nächstes schnell nachher, wenn das gewesen ist. Ich habe das
gehört. Das ist sehr geil.
Ja, sonst, eben sonstigen Ausblick. Wie du gesagt hast, die Schweizer Meisterschaften fangen ja in 2 Tagen am Donnerstag an.
Genau.
Und am Sonntag ist ja noch das grosse Rennen.
Genau, mit den Profis zusammen. Und dann die Woche später haben wir im Rahmen der 4-Länder-Meisterschaft eigentlich die U23 Schweizer Meisterschaft nachher in Österreich, in der Nähe von Wien.
Jawohl.
Und dort gehe ich sicher mit recht grossen Ambitionen an, den Lumpen möchte ich da ja holen. darum bin ich jetzt wirklich auch im Höhentrainingslager gewesen und ja, bin vollgas motiviert für das Rennen und freue mich extrem, dort alles zu geben. Habe jetzt wirklich auch noch mal gut können in den Bergen trainieren. Am Schluss werden wir dort auch einen Schlussanstieg haben, wo sein Ziel nachher wirklich aufgeht, also mit einer Bergankunft. Ja, wo ich mega mich freuen auf das Rennen.
Ja, da freuen wir uns auch drauf und hoffen auch von dir über die positiven Resultate im Fall, die da zurückkommen.
Sicher.
Ja, jetzt wären wir eigentlich schon am Schluss angelangt. Welche Botschaft würdest du noch an unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben in Sachen Radsport? Oder einfach, wenn man dich oder euch sieht auf der Strasse, zum Beispiel als Autofahrer, dass man nicht böse zieht. So.
Voll. Also, ja, ich sage einfach, für alle, geht raus, haben Spass und vor allem geniessen die schöne Gegend, wo wir wirklich auch ja, uns dürfen schätzen, dass wir so schön an so einem schönen Ort wohnen. Und gerade mit dem Umgang mit dem Velo und Auto und Töff, das ist natürlich immer so ein bisschen das Thema. Ich finde einfach, es braucht von beiden Seiten mega Respekt im Gegenüber. Ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich ja, wenn ich sehe, hey, da jetzt ein Veloweg, dann bin ich sicher der den Veloweg auch braucht. Es gibt aber vielfach auch wirklich Situationen, wo der Veloweg einfach, ich kann es nicht anders sagen, so scheiße gebaut ist oder konstruiert ist, wo ich dann halt auch doch mal der bin, der schnell auf die Strasse fährt und dann aber nachher sofort, wenn ich sehe, hey, es hat wieder einen Veloweg auf die Seite gegangen, weil schlussendlich, es ist ein Risiko für mich. Ich fahre im Verkehr und es ist einfach so, wenn ich im Verkehr mit den Autos, mit den TÜV fahre, mit den Lastwagen, ich mache immer Zweite. Von dem her ist es ganz klar in meinem Interesse, dass ich eigentlich an einem sicheren Ort fahre und mich aufhalte. Darum, also, können wir glauben, von meiner Seite aus, ich fahre sicher nicht extra auf die Strasse, um die Autofahrer zu nerven.
Also weißt du, der beste Veloweg, kommt mir, das könnte sein bei mir die hinten, das ist du der Matt, 16 hinten. Das ist einer, der mega viel genutzt wird.
Ja.
Aber wenn du dort an einem Sonntag durchgehst, hast du so viele Leute, die dort hinten laufen, dass das geht. Also, was willst du denn machen? Also, du bist nur am Schlängeln und Ausweichen, weil sich die Fussgänger natürlich auch nicht immer schön an die Regeln halten und in ihrer Bahn bleiben.
Oder irgendein Kind, irgendwo dort durchläuft und ausschlägt. Und
oder zum Beispiel, ein guter ist auch am Lauerzer See, auf der Rigi-Seite, entlang Richtung Lauerz, von Sevenen weg. Dort hat es auch einen Veloweg, aber auch an einem Wochenende, wenn es dort viele Leute hat, eben Kinder, Hunde, Fische, irgendwie noch Scherben auf dem Veloweg.
Ja.
Und ich meine, wenn ich trainiere, ich fahre auch mit einem 45er gegen einen 50er auf der Fläche umeinander. Und sorry, wenn ich dort um die Ecken rumzuschiessen komme mit einem 50er, das ist einfach gefährlich für alle. Ja. Darum ist dann halt einfach auch so, dass ich jetzt zum Beispiel auf so einer Strecke dann halt auf der Strasse fahre, weil ich einfach schier gleich schnell bin wie ein Auto. Und ja, ich finde, auch ich selber, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und einen Velofahrer sehe, der einen Veloweg nebendran hat, denke ich auch, hey, brauch doch bitte den Veloweg, dann hat es Platz für alle.
Ja.
Wir kommen gut miteinander oder aneinander vorbei. Und ich denke aber auch, es geht einem keine Zacken aus der Krone, wenn man schnell 10 Sekunden muss hinter einem nachfahren oder schnell warten, bis man einen Velofahrer oder auch irgendwie etwas anderes kann sicher überholen und mit einem sicheren Abstand.
Also weißt du, ich hatte das Beispiel diese Woche Stau gehabt. Rettungsgassen. Da hat es Leute gegeben, die nicht einmal einen Rettungsgass gebildet haben, weil sie hin und her geschlängelt sind, dass sie schneller sind. Dann habe ich mich so gedacht, oder mich gefragt, wisst ihr, was da vorne los ist erstens? Wisst ihr, sind die Rettungsfahrzeuge schon durch oder nicht? Also weißt du so, was macht ihr jetzt? Ja. Kommt eh schon später an. Also scheißegal. Ja. Und mit dem müsst ihr rechnen. Und wenn es euch so stresst, dann steht ihr stumm früher auf. Also,
ist so. Voll.
Aber eben, das hast du schlussendlich überall. Das wird wahrscheinlich eine Diskussion bleiben, die ewig
ist.
Die nie auf einen Nenner schlussendlich aus, aber ja.
Darum sage ich einfach eben, einander mit Respekt begegnen und einfach, positiv.
Und sonst gehen wir mal auf Amsterdam. Ja. Dort hat Velos mehr Vortritt als
die Autos.
Ja,
dann würde ich sagen...
Danke vielmals, dass du da gewesen bist.
Ja, danke euch vielmals,
mega dass cool ich da sein. Ich als grosser Velo-Fan war herzensvoll.
Mega cool.
Definitiv. Entschuldigung nochmal, ich hatte ein paar Mal so... oder ich habe so ein bisschen gerade kurz übernommen, habe ich vorher
zu gedacht. Ja, du, das ist kein Problem. Der, der mehr weiss,
soll reden.
Ich bin da nur in moderierender Tätigkeit
gewesen. Der Mirko, der auch sehr gerne Velo-Rennen schaut, ist leider jetzt halt nicht da gewesen. Ich habe mit ihm ja vor zwei Jahren abgemacht, dass wir eine Tour de France gehen. Wirklich so erst Bergetappen, Zelte, Campen, wie auch immer.
Was
so,
nicht das ist, Feeling, kann noch werden.
Was nicht ist, kann noch werden. Ja. Aber ja. Ja, dann würde ich sagen, liken und folgen uns. Ihr findet auch den Miro auf Instagram. Die Leute könnt ihr auch folgen, er hat eine Homepage. Genau. Wolltest du gerade schnell erwähnen?
Ja, also meine Webseite auf dem Internet ist miroschmid.com und auf Instagram heisse ich auch miroschmid.
Ja. Genau. Also, hat sicher auch Freude.
Jawohl.
Wenn man ihm folgt. Dann uns gehören auf Spotify, Deezer, Apple Podcast und weitere Plattformen. Neu auch die Hörbücher hören. Audible, kennt ihr vielleicht. Wir sind jetzt auch auf Audible.
Okay.
Sehr geil.
Gut. Erzählt es euch einen Velopartner.
Ja, euch einen Tandemfahrer.
Genau, euch einen Chef, der Miro sponsern. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 2-3 Wochen wieder. Und
einfach das nächste Mal wieder.
Ja. Hey, danke nice und schönen Abend.
Danke vielmals.
Vielmal euch.
Schönen Abend
miteinander. Ciao zusammen. Besserwagen ist jetzt da.
Ja.
Ist fertig.